Willkommen zur Folge 64. Heute geht es noch einmal um Star Trek. Und zwar diesmal insbesondere um die neue Star Trek Serie Discovery. Ja, ich sitze hier mit Anne und Alex. Hallo.
Hi.
Hallo.
Und wir werden uns alle auch gleich vorstellen, aber zunächst mal wollte ich noch was sagen zum Vorspann, den ihr gerade gehört habt, außer natürlich jetzt die Live-Hörer, wenn sie uns überhaupt hören. Nämlich da hörte man eine Bootsmannspfeife oder Bootsmannpfeife oder auf Englisch Bossens Call, genau, Bossen. Weiß man gar nicht, wie man das schreibt. Schreibt man Boatswain, mit Boston ausgesprochen. Das finde ich sehr faszinierend. Ja, und die hört man manchmal bei Star Trek in den älteren Serien. Bei Discovery haben wir die bisher noch nicht gehört, aber es kommt vielleicht noch. Deshalb hatten wir die im Vorspann und das ist sogar die Aufnahme einer Original-Bootsmannspfeife. Gut, dann müssen wir was sagen zu Spoilern. Wir werden wahrscheinlich hier spoilern. Also wir sind ja jetzt hier im Januar. In der ersten Januarwoche 2018 und es gab bereits ein paar Folgen, 7 Folgen, ne? Oder 8, weiß gar nicht.
Müsste ich jetzt auch machen.
Über die werden wir natürlich sprechen und da werden wir natürlich auch über den Inhalt sprechen, sodass diejenigen, die das noch sehen wollen, vielleicht erst später uns hören. Und dann ja, gibt es ja noch weitere Folgen, über die können wir noch nicht sprechen, weil wir die noch nicht kennen, das ist ja klar. Gut, ja, es ist die zweite Folge über Star Trek. Wir haben schon mal über Star Trek gesprochen, da war auch der Alex dabei. Und deshalb will ich auch gleich mit dem Alex anfangen. Wer bist du und was hast du mit Star Trek zu tun?
Also ich habe in einem deutschsprachigen Star Trek Wiki mich beteiligt und ich habe da mehr so Hausmeisterarbeiten gemacht eigentlich, aber auch bestimmt viele Textschnipsel beigefügt. Mhm. Und wir waren ja zuvor schon zu dem Thema mal hier und da war ich der Experte.
Genau. Und da waren wir, aber da gab es noch Discovery noch nicht. Und ich weiß gar nicht, da waren gerade auch Star Trek Beyond war da auch noch nicht erschienen.
Das war, glaube ich, vor Beyond, ja.
Genau, das war vor Beyond. Also von daher sind wir natürlich jetzt mit unserem Wissen über Star Trek etwas weiter. Ja, und dann sitzt hier die Anne. Hallo Anne.
Hi, hallo.
Du bist wie genau dazu gekommen?
Ja, über einen Twitter-Aufruf von dir, weil du jemanden gesucht hast, der oder die mit Discovery eingestiegen ist. Und das war bei mir der Fall. Und da ich mich eigentlich immer ausgesprochen gerne über Populärkultur im weitesten Sinne unterhalte und neugierig war auf, wie ein Podcast funktioniert, habe ich mich gemeldet.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Und du bist also eingestiegen mit Discovery.
Genau.
Mhm. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz besonders gute Perspektive, deshalb hatte ich diesen Aufruf gemacht. Ja, weil wir natürlich, also Alex und ich kennen natürlich jetzt schon sehr viel von Star Trek, Alex mehr als ich, klar. Aber es ist einfach mal ganz interessant, wie jetzt die Perspektive ist, wenn man jetzt einsteigt. Und außerdem bist du ja auch noch Kulturwissenschaftlerin und kannst ja dann auch so fachlich auch noch ein bisschen was anbringen.
Ich hoffe es. Mal sehen.
Ja, klar. Also es muss ja jetzt nicht hochwissenschaftlich werden, aber ich denke, da wird dir was einfallen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal dabei sind und uns jetzt vorgestellt haben, kommen wir doch gleich zu Star Trek Discovery. Ja, was hat es damit auf sich? Was ist Star Trek Discovery? Vielleicht sagst du mal was dazu, Anne.
Okay. Also ich habe die Serie tatsächlich angefangen zu schauen, weil meine Partnerin ein Star Trek Fan ist und ich ohne Fernseher groß geworden bin, dementsprechend keinerlei Star Trek Sozialisation erfahren habe und dann irgendwie ja so ein bisschen vor die Wahl gestellt war, entweder ich gucke jetzt halt immer alleine Netflix oder ich gucke halt mit ihr zusammen Star Trek und dann habe ich eben angefangen, das mitzuschauen und bin eigentlich erst nicht so richtig warm damit geworden. Also ich habe jetzt beim zweiten Schauen in der Vorbereitung gemerkt, dass ich schon viel eher bereit war, mich darauf einzulassen, als beim ersten Gucken. Und habe das immer darauf geschoben, dass ich damit eben nicht, also dass ich eben neu dazugekommen bin und einfach ganz viele Dinge nicht weiß, die da, ja, die man wahrscheinlich einfach mitbringt, wenn man die Serie oder das ganze Universum seit, ich weiß nicht, wie lange es existiert, 50 Jahren eben schon ein Stück weit verinnerlicht hat, sage ich mal.
Also wir sollten vielleicht da sagen, dass wir jetzt gerade in einer Pause, einer Sendepause mitten in der ersten Staffel gerade sind.
Genau. Da könnten wir auch noch was dazu sagen, was, wie wir solche Sendepausen finden, wie man das überhaupt findet, dass man da so Woche für Woche gucken muss. Also das finde ich eigentlich gerade ein Problem. Also ich schaue Serien immer gerne am Stück, das geht gerade nicht, weil es halt Discovery nur wochenweise gibt. Aber jetzt, um auf diesen Punkt zurückzukommen, weil du sagst, Anne, du meinst, dass du da Schwierigkeiten hast, das zu verstehen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Serie so angelegt ist, als dass man gar nicht viel Vorwissen haben muss.
Nee, es ging auch gar nicht so sehr um Verstehen, als vielmehr, dass ich das Gefühl hatte, es macht mich einfach erstmal nicht so an. Es ist einfach, es plätschert so an mir vorbei und ich setz mich halt jeden Montag hin, weil das so ein fixter Termin ist. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das eigentlich liegt. Also ich habe das Gefühl, jetzt kann ich mich vielleicht wirklich eher darauf einlassen. Aber habe das halt, wie gesagt, immer darauf geschoben, dass ich einfach das in einem kritischen Alter nicht kennengelernt habe.
Und Alex, was meinst du? Ist das wichtig, dass du das in einem kritischen Alter kennengelernt hast?
Das weiß ich nicht. Nee. Aber also meine Perspektive ist die, dass es endlich mal wieder eine neue Star Trek-Serie gibt. Also es gab ja in den letzten Jahren nur Filme und das funktioniert für mich auch nicht so richtig. Also Star Trek ist eine Serie. Und für mich funktioniert es zum Beispiel sehr gut, wenn ich das jede Woche eine Stunde gucken kann. Ich genieße das, glaube ich, nicht so, wenn ich es am Stück gucke.
Also ich brauche das am Stück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich leide am meisten darunter, dass das da Cliffhanger sind und ich dann eine Woche warten muss. Oder jetzt sogar, es gab ja auch einen Cliffhanger vor der Pause, also jetzt dann sogar noch so lange warten muss. Und das letzte war ja Anfang Dezember und jetzt halt bis zur zweiten Januarwoche. Das ist schon heftig, finde ich. Also das ist nicht so meins. Also ich mag gerade bei Cliffhangern gerne sofort weitersehen. Und das geht jetzt bei Netflix ja so wunderbar. Da gibt es ja diesen Binge-Watching-Modus und dann sieht man alles, dann läuft das immer weiter. Und wenn man nochmal einschläft, weiß man gar nicht mehr, in welcher Folge man jetzt gerade aufgewacht ist. Also bei Star Trek schlafe ich, glaube ich, nicht ein, aber ich denke jetzt bei anderen Sachen. Da gibt es ja dieses berühmte Phänomen des Netflix, dass man halt so Serien schaut und dabei einschläft. Es ist tatsächlich mir schon passiert, allerdings, wie gesagt, bei anderen Serien, die vielleicht nicht so gut waren. Also bei Star Trek ist es mir nicht passiert. Aber ich finde halt wirklich, also ich schaue wirklich gerne am Stück. Und diese Geschichten da mit dem Warten müssen, das ist nicht gut. Vor allen Dingen, ich meine, ich mache ja so viele andere Dinge, dann gleitet das so völlig meinem Wissen und dann muss ich mir tatsächlich sowas anschauen, wie was bisher geschah. Und dann denke ich, Und das, ich finde immer dieses, was bisher geschah, obwohl da möglicherweise auch sehr viel Aufwand reingesetzt wird, ich finde das immer schlecht. Also diese Wiederholten, das, was man da noch sehen kann. Also ich habe festgestellt, dass es teilweise nicht so ist, wie das, was man vorher gesehen hat, dass sie offensichtlich für das, was bisher geschah, andere Schnitte nehmen zum Teil. Meinst du nicht?
Kann ich, glaube ich nicht.
Bei Discovery habe ich es jetzt nicht überprüft, aber bei anderen Serien ist es mir aufgefallen. Dass da irgendwas gesagt wird, was so nicht gesagt worden ist.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie in der deutschen Fassung vielleicht das dann nochmal neu übersetzt haben und vielleicht anders.
Das könnte sein, ja. Ja, könnte sein. Ja, naja, wie auch immer. Also jedenfalls, ich mag dieses wöchentliche Sehen nicht, aber das ist offensichtlich hier nicht da in der Minderheitensituation. Also ihr schaut dann immer tatsächlich auch direkt zu dem Zeitpunkt am Montag?
Ich habe tatsächlich schon morgens dann mal geguckt mit meiner Freundin. Also wir stellen uns dann...
Ach ja, das kommt nachts.
Ne, das um 9 Uhr oder so kommt montags die neue Folge. Also ich wollte das auch wissen für das Wiki, weil da schreiben wir möglichst genau auf, wann eine Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Das funktioniert ja jetzt alles anders mittlerweile. Jetzt kann man ja nicht mehr von Ausstrahlen reden, sondern nur noch, ab wann war es denn verfügbar?
Abrufbar, ja, genau. Stimmt, das ist wahr. Das ändert natürlich auch da einiges, genau. Ja, ich habe gesehen, dass in Memory Alpha tatsächlich auch Discovery schon gecovert ist.
8:30 Uhr.
8:30 Uhr.
In den USA und 9 Uhr dann in Deutschland.
9 Uhr in Deutschland.
Ja.
Ich sitze montags da immer im Zug, dann könnte ich das ja auch mal machen. Naja, dann. Naja, das ist dann immer so die Frage. Dann gucken natürlich andere da mir über die Schulter und sehen, oh, der guckt Star Trek. Und dann, ja, vielleicht lernt man auf diese Weise Leute kennen im Zug, man weiß es ja nicht. Gut, das ist also alles schon sehr spannend. Also das kommt halt, wie lange dauert die Folge?
Die Folge? Ja. Also eine einzige Folge?
Ja.
Also es müssten so 45 Minuten Formate sein. Also war es jedenfalls früher immer.
Mhm.
Jetzt sind ja keine Werbeunterbrechungen mehr drin. Jetzt weiß ich nicht, ob die das wirklich geändert haben.
Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Folge schnell vorbei ist. Das spricht natürlich sehr für Discovery. Wie ist das denn jetzt, gerade wenn wir auf den Vergleich kommen? Alex, würdest du sagen, dass es anders ist als die anderen Star Trek Serien? Oder wie würdest du jetzt beim Vergleich, also was ist auffällig? Was ist anders? Ist es insgesamt sehr anders oder gar nicht so anders?
Also rein visuell ist es sehr anders.
Mhm.
Das ist was auch, glaube ich, was Fans nicht so mögen.
Mhm.
Also es spielt in einer Zeit, von der wir schon ein Bild haben.
Mhm.
Und da, da haben Fans auch ein Problem mit. Also das Aussehen der Klingonen zum Beispiel war, glaube ich, also zumindest auf Reddit ein riesiges Thema.
Ja, Klingonen. Genau.
Aber das ist jetzt zum Beispiel nichts Neues. Also gerade die Klingonen sind so ein Beispiel für etwas, das nicht konsistent, nicht gleich aussieht.
Mhm.
Nur wurde die Inkonsistenz irgendwann mal, wie hieß dieses Wort, retroaktiv verändert. Also
die Inkonsistenz wurde versucht zu erklären.
Ja, heißt es Retconning. Retroaktive Kontinuität. Also da gab es dann eine
Retconning, das muss ich aufschreiben, das Wort.
Noch nie gehört?
Nee, Retconning.
Also da gab es dann tatsächlich. Also
wie schreibt man das? R?
Ich muss mal raussuchen.
Du schreibst doch einfach selber in die Shownotes.
To Retcon. Da gab es tatsächlich in der Serie Enterprise einen sechsteiligen oder noch mehr Handlungsbogen, wo sie nur, naja, das hatte eine Geschichte an sich, aber es sollte auch erklären, wieso die Klingonen so anders aussehen.
Mhm.
Das Blöde ist nur, dass diese Geschichte auf den ersten Blick jetzt nicht mit der Veränderung, die wir jetzt in Discovery sehen, kompatibel ist.
Mhm.
Aber also ich bin der Meinung, das, wenn man kann Spaß damit haben, auch das wieder zu retconnen. Warum?
Ja, du solltest das Wort noch aufschreiben.
Ich mache mal.
Ja. Wie findest du denn jetzt als Neuzuschauer, wie findest du denn das Aussehen der Klingonen? Ist das überzeugend? Überhaupt das Verhalten der Klingonen?
Also ich bin über die
überhaupt die Klingonen.
Ich bin über die Klingonen ziemlich gestolpert innerlich, weil die also optisch für mich einfach ganz viele Bilder aufrufen, die ich eigentlich eher als problematisch empfinden würde. Also ich habe das Gefühl, die stehen in so einer, ja, in so einer Linie, sage ich mal, die sich in jetzt in fetten Anführungszeichen eben in so primitiven, also oder unseren westlichen Vorstellungen davon, was primitive Kulturen, Gesellschaften, was auch immer man jetzt genau darunter verstehen will, das im Grunde genommen aufrufen, ohne jetzt wirklich konkret irgendeine Kultur zu benennen, als vielmehr so ein kollektives Bildergedächtnis, was wir da haben, da irgendwie aufzumachen. Mhm. Und das war einfach was das allererste. Also die Serie fängt ja auch fast damit an, dass uns die Kufma, ich glaube, ich bin mit Namen ganz schlecht, Kufma, dass er uns ja sozusagen wirklich direkt anspricht als ZuschauerInnen. Und da war ich wirklich so, huch, muss das sein heute? Das hat mich wirklich überrascht, weil, und das gleiche, also das zieht sich dann ja eigentlich fort in dem ganzen Design, in den Schiffen, in den Waffen, dass ich so dachte, okay, das ist sehr tribal art mäßig. Also das waren so ganz viele Assoziationen, die mir da gekommen sind. Und das ist was sich an mir reibt, wenn ich die Serie gucke.
Mhm.
Also dieses Design.
Mhm.
Aber da finde ich jetzt wieder total spannend, mir mal anzuschauen, wie haben die Klingonen sich eigentlich entwickelt. Also ich habe nur auf Wikipedia einmal quer gelesen, dass die früher für die Russen standen. Und das hätte ich jetzt, vielleicht ist das auch verkehrt, aber das wäre nun das Letzte gewesen, was ich gedacht hätte, als ich die Klingonen gesehen habe. Ja. Sondern mehr so, okay, da wird so eine Truppe aufgerufen, die, von der ich dachte, wir brauchen die vielleicht heute gar nicht mehr. Weil
Ja, also ich glaube schon, dass es anders ist als bei den früheren Serien. Also bei den früheren Serien war es, glaube ich, tatsächlich so, dass es halt, also es wurde so ein bisschen abgebildet, der Kalte Krieg im Grunde, wo es auf der einen Seite halt irgendwelche Leute gibt, eben die Klingonen, und auf der anderen Seite eben die Föderation, die so ein bisschen wie die Vereinigten Staaten funktionieren. Und das ist jetzt anders. Also das ist schon eine andere Konfrontationslinie. Und ja, vielleicht, du sagst primitiv, die Wilden vielleicht, ja, man weiß es nicht. Das könnte natürlich sein. Ich meine, bei Star Trek, wenn man den Namen sieht, dann denkt man ja eben an den Trek, also Eroberung des Westens und so. Und das war ja am Anfang auch so ein bisschen die Idee von dem Roddenberry, der wollte ja sozusagen ein Western im Weltraum machen. Das ist vielleicht jetzt stärker so, weil halt tatsächlich im Weltraum, weiß ich nicht, wie siehst du das, Alex? Es scheint irgendwie jetzt tatsächlich so ein bisschen um die Eroberung des Weltraums zu gehen mit Wilden und ich weiß es nicht.
Also was wir jetzt meiner Meinung nach von den Klingonen gelernt haben, ist, dass sie, also meiner Meinung nach, eine vierschichtige Kultur zu haben scheinen, wo wir verschiedene Aspekte sehen. Also diese Metapher auf die Sowjetunion, der kommt im sechsten Film vor, da gibt es eine Katastrophe, die so ähnlich ist wie Tschernobyl, oder könnte man sagen. Also der Zusammenbruch des Reiches steht bevor sozusagen, und da der Film kam, glaube ich, auch so um die Wende raus und war eine Metapher auf diese Umwälzung, die da gerade passiert. The Undiscovered Country.
The Undiscovered Country. Habe ich, glaube ich, gesehen. Ich erinnere mich gerade nicht so. Das geht mir so ähnlich wie dir an, als die Filme irgendwie.
Und dann gab es halt auch so Momente in Star Trek, da waren die Klingonen mehr so eine Art Bushido-Krieger-Kultur mit so einem ausgefeilten Ehrenkodex. Wann darf wer was sagen oder tun oder beleidigen? Mhm. Also man hat immer das benutzt, auch um, ich glaube, zu illustrieren, dass andere Kulturen einen ganz anderen Verhaltenskodex haben, wo möglicherweise etwas auf den ersten Blick Beleidigendes zum Beispiel auch eine gewünschte Reaktion oder Vorgehensweise sein kann. Mhm. Und gerade das sehen wir ja im Piloten.
Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da bringst. Das ist mir nämlich auch noch aufgefallen, weil du sagtest primitiv. Ich hatte gar nicht erst diese Assoziation, also das mit den Wilden ist mir jetzt erst so gekommen, sondern ich habe immer so ein bisschen auch von der Art und Weise, wie das Kostüm ist, war ich immer erinnert so an Samurai. Also ich hoffe, dass jetzt unsere japanischen Zuhörer nicht, ich habe ein paar japanische Freunde, dass die jetzt nicht völlig ausflippen und sagen, was ist das denn für eine Beleidigung für unsere Samurai? Aber so ein bisschen wegen dieser vielen Ehrenkodizes und man muss mit den Toten so und so und so, das ist halt irgendwie, das hat sowas Samurai-haftes.
Und genau den Totenkult, den wir zum Beispiel im Pilotfilm gesehen haben, den gibt es später gar nicht, im Gegenteil. Also sie haben da ja irgendwie so ein Friedhof auf ihrem Schiff, quasi so eine Sargsammlung. Und später wird explizit gesagt, dass die Klingonen sich eigentlich nicht um ihre Toten kümmern. Für die ist das dann nur ein leerer Körper und man muss noch man muss dann noch die Seele oder so begleiten, so, oder dafür sorgen, dass sie in Stovokor, das ist die klingonische Äquivalent zum Himmel, aber der Totenkult, den gibt es da eigentlich nicht.
Spannend.
Ja. Und also ich hatte so ein paar Momente, wo ich fand, dass die Klingonen gar nicht so primitiv sind. Es gab so, also die klingonische Sprache ist ein sehr ausgearbeitetes Konzept. Also es gibt da verschiedene Referenzwerke zum Beispiel, also der Erfinder der Sprache hat da ein Wörterbuch sogar rausgebracht und das benutzen die auch in der Serie ganz viel. Mhm. Also ich glaube, die erste Folge beginnt irgendwie mit so einem minutenlangen Monolog in Klingonisch.
Ja, das ist zum Teil sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ja.
Es gibt ja, immer wieder, wenn die Klingonen auftreten, sprechen die ja Klingonisch. Und ich meine, jetzt bin ich natürlich auch noch vom Fach, also nicht von, was das Klingonische angeht, aber ich bin halt Sprachwissenschaftler, ne? Und ich habe mich auch mal ein bisschen mit dem Klingonischen beschäftigt. Ich habe so eine kleine Typologie des Klingonischen erarbeitet für einen Vortrag. Das habe ich allerdings nicht publiziert, also müsste ich mal machen. Ich finde immer, die sprechen erstmal alle viel zu langsam, was die Szenen in die Länge zieht. Und zweitens haben die immer einen sehr englischen Akzent, was mich auch ärgert, weil Klingonisch eigentlich so nicht, nach der Beschreibung, eigentlich so nicht klingen dürfte. Und irgendwie finde ich das nicht überzeugend, also die klingonische Sprache, wie sie da dargestellt wird.
Sie ist auch immer anders ein bisschen.
Ja, sie ist immer ein bisschen anders, das stimmt.
Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, dass es dann irgendwann, also es wird etabliert, dass die Klingonen eben untereinander Klingonisch sprechen.
Mhm.
Und wenn die dann plötzlich Englisch sprechen, dann hat man den Eindruck, dass sie dann bewusst Englisch sprechen, weil sie selbstverständlich Englisch sprechen können, damit sie die Sprache ihrer Feinde verstehen, sozusagen, oder?
Zumindest. Aber ich glaube, das ist auch anders aufgelöst. Also in einer der letzten Folgen, in der letzten oder vorletzten ist ja.
Die eine ist ein Spion, ne?
Ja.
Also sie sagt, dass sie deswegen Englisch spricht.
Mhm. Naja, aber da gibt es so eine Szene an Bord der Klingonen und dann hat sie natürlich ihren Universalübersetzer und dann hört sie natürlich das, was die Klingonen sagen, auf Englisch.
Ja, aber.
Und deshalb hören wir das dann
auch. Aber die Klingonen, es gibt so Stellen, da reden sie dann bewusst Englisch, damit sie verstanden werden. Das war mein Eindruck jedenfalls.
Ja, also in der Gefängnis, in dem Gefängnis.
Nee, das war, wurde irgendjemand angerufen und dann gibt es doch auch eine Stelle, da meinte der Captain Giorgio, sie meinte, we come in peace und die Antwort war, here comes the lie, also sein Kommentar.
Genau, ja.
Stimmt, ja.
Ja, ich erinnere mich.
Also mein Eindruck war, dass sie sich damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, warum ich das interessant finde.
Das ist interessant, auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, es ist unangenehm, finde ich, diese langen Strecken, wo dann nur Klingonisch gesprochen wird, weil man dann ja auch die Untertitel lesen muss und so. Das ist immer mit anstrengend.
Ich hatte am Anfang nicht so richtig die Lust, mich mit dem klingonischen Handlungsbogen zu beschäftigen. Das habe ich dann beim zweiten Ansehen der Pilotfilme nochmal.
Du hast es zweimal gesehen.
Ich habe den Pilotfilm zweimal gesehen, den Rest spare ich mir für später auf.
Okay.
Ich will da nochmal ganz kurz einhaken, weil mit dem Begriff primitiv meine ich jetzt tatsächlich gar nicht einfach oder zurückgeblieben oder irgendwie weniger technisch, als vielmehr so ein Bild, was wir so auf bestimmte Dinge projizieren. Also die sind ja ganz offensichtlich technisch äußerst hochbegabt. Sie haben irgendwie ihre Cloaking Technology, also sie können ihre Schiffe irgendwie verschleiern und so weiter. Sie ist halt nur für uns als ZuschauerInnen überhaupt nicht zugänglich, weil wir sie gar nicht verstehen, anders als die ganze Technik der Sternenflotte, die ja super, also die ich auch nicht verstehe, aber ich sehe zumindest leuchtende Bildschirme und sehe, dass die auf Knöpfe drücken und dass Dinge passieren. Bei den Klingonen sehe ich ein unglaublich unübersichtliches Schiff, was dunkel ist und wo Feuer brennt.
Ja,
und
ja,
ich hätte keine Ahnung, wie ich dieses Schiff steuern sollte. Und das meine ich also mit diesem Begriff von primitiv, also gar nicht im Sinne von weniger
entwickelt
genau.
Ja, es erweckt bei uns, also es evoziert so Bilder, also gerade das Feuer und so. Das ist nicht das, was wir erwarten von einem Raumschiff. Nein. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ist jetzt zum Beispiel auch nicht das, was ich erwarte von einem klingonischen Raumschiff. Das ist wir haben da ein Schiff gesehen, das hieß ein Totenschiff oder so oder Sarkophag-Ship oder sowas.
Mhm. Und das erste, was wir, ne, also oder dieses, wo dieser Takuvma auch drauf ist, ne? Meinst
richtig,
du das?
Mhm. Ja. Und das ist sehr und sieht aus wie eine Kathedrale oder sowas von innen.
Tempel, ja, genau.
Und das ganze Design ist sehr ungewöhnlich. Ich vermute, dass wir da noch was drüber lernen werden.
Mhm.
Also zum Beispiel auch die Kleidung der Klingonen auf diesem Schiff, die haben so, also von den Proportionen her so, ich würde sagen, Renaissance.
Mhm.
So.
Mhm.
Und mir hat dann gefallen, dass aber die ganzen anderen Klingonen, die wir sehen, die tragen andere Kleidung. Also die haben mehr so Rüstung, mehr was ich erwarten würde.
Ja.
Ich fand die ganz schön dämlich so. Also das das Kostümdesign und so.
Mhm.
War dann aber beruhigt, dass das scheinbar so eine Gruppe ist, die so aussieht. Mhm.
Naja, da werden wir vielleicht noch mehr drüber erfahren, das stimmt. Deshalb also nicht voreilig da jetzt irgendwie sagen, bäh, möglicherweise sich die Autoren und Kostümdesigner da auch was gedacht haben.
Ja, und es schien auch so, als würde jetzt noch irgendwas, als würden wir später noch irgendwas erfahren über Tecuvma. Der war ja dann ziemlich schnell weg, plötzlich.
Mhm.
Und Cool. Ich habe jetzt den Namen von dem Torchbearer vergessen, der auch plötzlich verschwindet in der Serie. Also.
Mhm. Ja, also da tut sich möglicherweise noch was. Das ist
also ich hoffe, dass wir noch eine komplizierte Erklärung oder eine interessante Geschichte hören, was das für Leute sind eigentlich.
Also auch, sie müssen was machen über die Masken. Also sie müssen da also ich meine, dass die Starfleet-Leute da plötzlich eine andere Uniform haben, das lässt sich immer erklären. Die wandeln sich eben, die Uniform. Aber dieses Aussehen der Klingonen, also da muss auch noch was kommen. Vor allen Dingen, weil es ja Tradition hat, denke ich.
Na, also ich habe da auch schon Vermutungen.
An was Vermutungen? Dann lass sie uns wissen.
Da müsste ich jetzt ausarten, warum die jetzt, also da müsste ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Menge Kontext geben, glaube ich.
Ja?
Soll ich das machen?
Ja, mach das doch.
Also
mich interessiert es. Vielleicht interessiert es die Hörer nicht. Wir können ja sonst eine Kapitelmarke setzen, dann können die drüber springen. Nee, mach mal.
Also wir befinden uns gerade in Discovery, Mitte des 23. Jahrhunderts.
Mhm.
Und also das ist, glaube ich, 2 Jahre oder so nach dem ursprünglichen Pilotfilm, wo zum Beispiel die Uniformen auch so golden sind.
Mhm.
Die ändern sich dann in den nächsten Folgen. Also der ursprüngliche Pilotfilm, The Cage, aus, ich glaube, 65 oder so.
Ja, ja.
Der spielt außerhalb der normalen Serie. Das war quasi ein abgelehnter Pilotfilm.
Mhm.
Der aber später dann so integriert wurde, als das ist doch wirklich passiert in diesem Universum.
Mhm.
Und in der Serie, die dann folgte, sah man dann die Klingonen als so, also die Maske der Klingonen waren so, das waren so leicht dunkel angemalte Menschen mit, ja. Mit Bärten, ich weiß nicht, also das Gegenteil von dem Hitlerbart, der innen über dem Mund steht, sondern nur
nur außen.
Richtig, nur außen. Und ansonsten hat man eigentlich nicht viel über sie gelernt, außer dass sie schon seit geraumer Zeit mit den Menschen oder der Föderation, so richtig klar wird in der Originalserie da auch nicht unterschieden, schon verfeindet sind. Und das war's dann. Und dann kam in den 80ern der erste Star Trek-Film und man hatte plötzlich besseres Budget und also mehr Budget und ein besseres Maskendesign und hat dann für eine ganz ziemlich kurze Szene da Klingonen gezeigt. Und die sahen dann etwas fremd aus. Die hatten so, Falten auf der Stirn sozusagen. Und auch schon eine besondere, ich kann mich nicht erinnern, ob sie wirklich schon Okrent-Klingonisch geredet haben. Auf jeden Fall war das plötzlich
ziemlich früh.
Ja?
Ich hatte gerade hier sogar den klingonischen, also wir haben es gerade zugemacht, klingonischen Artikel noch offen. Das ist ein sehr, also das haben sie, denn darauf sind sie sehr
froh. Ich glaube, das haben sie im zweiten, dritten Film oder so erfunden. Weil es gibt auch eine Next Generation-Episode, da wird irgendwas gesagt. Sagen die Klingonen irgendwelches Zeug, was nichts mit Okrent Klingonisch zu tun hat. Also vielleicht hatten sie einfach nur keinen Linguisten da für die Folge, weiß ich nicht.
Ja, 1984 ist die Sprache entworfen worden. Ja gut, also relativ spät doch. Ja.
Dann. Also dann sahen halt die Klingonen anders aus und das haben die Fans, glaube ich, auch erstmal akzeptiert. Die sahen ja immerhin cooler aus. Das Bild hat sich dann in den folgenden Jahren mit den folgenden Serien mehr noch ein bisschen entwickelt, aber man kann eigentlich sagen, dass es irgendwann diese Klingonen etabliert waren, als die haben so Falten auf der Stirn. Das, das ist, daran erkennt man den Klingonen. Die haben meistens langes Haar und auch Zöpfe und Bärte, aber eben diese Stirnfalten. Ja. Dann gab es eine Folge in Deep Space Nine. Da kam es zu einer Zeitreise. Und da wurden tatsächlich sozusagen Archivaufnahmen mit Aufnahmen also von dieser Episode eben so vermengt mit CGI. Also man sah plötzlich die Schauspieler von Deep Space Nine in dem Set der Enterprise-Brücke und so weiter. Und da sieht man dann auch einen alten Klingonen, also einen Klingonen in diesem Stil. Und es wird etabliert, dass die wirklich auch für die Leute in dem Universum schon irgendwie anders aussahen. Nämlich wird dann ein Klingone gefragt, Moment mal, das sind Klingonen? Also Klingonen sehen doch anders aus. Und dann ist die Antwort von Worf zu dem Thema, naja, wir reden nicht gern darüber. es wurde quasi etabliert, dass das konsistent ist, aber wir wissen nicht genau, warum das so ist. Mhm. Und dann gab es Jahre später in Enterprise, also eine Serie, die 100 Jahre vor zum Beispiel auch Discovery spielt,
ja,
gab es dann auch Klingonen, aber die sahen dann wieder so aus, wie sie eben schon etabliert waren in The Next Generation, mit eben diesen Stirnfalten. Und dann war auch nicht klar, irgendwann hatten sie Falten, dann sahen sie menschlicher aus und dann hatten sie wieder Falten und fragte sich, wir haben das dann erstmal akzeptiert wieder. Und dann gab es eine Episode oder einen ganzen Arc, also eigentlich sogar zwei Arcs, die miteinander verbunden waren, inhaltlich. Wollt ihr die Erklärung haben?
Ja,
also es kam zu einem Vorfall, dass menschliche Augments, Augments, das sind so, das sind Menschen, die kamen aus einem Konflikt der Erde hervor, die dem sogenannten eugenischen Kriegen, wo quasi die, sagen wir mal, genetisch veränderte, verbesserte, aufgewertete Menschen die Weltherrschaft an sich reißen wollten. Und nach diesen Kriegen wurden diese übrig gebliebene Embryonen dann irgendwo gespeichert in einem geheimen medizinischen Labor und wurden allerdings einige entwendet von diesen Embryonen und großgezogen und mit die hatten dann eine unangenehme Begegnung mit den Klingonen, wodurch die Klingonen dann sie waren ihnen einfach körperlich völlig unterlegen. Die Klingonen waren den Augments völlig unterlegen. Und dadurch bekamen die Klingonen wohl ein bisschen Angst so vor einer Bedrohung, vor der menschlichen Bedrohung. Und sie haben versucht, dasselbe zu machen. Sie haben dann das macht jetzt wahrscheinlich für einen Biologen alles überhaupt keinen Sinn, aber sie haben dann irgendwie diese menschliche DNA genommen und versucht, super Klingonen zu machen. Das ist allerdings irgendwie schiefgelaufen und dann hat sich ein Virus oder sowas verbreitet, was man nur noch damit heilen, also oder bekämpfen konnte, dass man den genetischen Code von Klingonen so ändert, dass sie dann menschlich aussehen. Was dann allerdings auch eine große Schande war für diese Klingonen, die das über sich ergehen hatten lassen müssen. Und wir haben da auch gelernt, dass nicht alle Klingonen davon beeinflusst waren. Also es gab eine Immunität bei einigen und es gab eben viele Leute, die sich dadurch entwürdigt fühlen. Es gibt auch dann Romane, die andeuten, dass es so eine Art Zweiklassengesellschaft entstanden ist. So die menschlich aussehenden Klingonen, die entehrten, die entwürdigten. Und vielleicht ist ja das, was wir jetzt in Discovery sieht, auch eine Konsequenz daraus, dass es irgendwann dann so eine Bewegung gab, dass Klingonen versucht haben, noch klingonischer auszusehen, die sich vielleicht leisten konnten oder so, dass die ihre DNA anpassen konnten oder also man könnte da sich vieles ausdenken, wenn man wollte.
Ja, glaube ich. Könnte man machen.
Und das wird wahrscheinlich auch irgendwann irgendjemand tun. Mal aufschreiben, oder?
Ja, ich denke auch. Ja. Also ich denke, da wird vielleicht auch noch was kommen. Also mit den Klingonen und ihrem Aussehen und wie das sich insgesamt genau erklärt.
Ach ja, und so um die Zeit von Star Trek, der Film, also von Discovery aus gesehen in, glaube ich, 30 oder 40 Jahren, haben die Klingonen das dann irgendwie scheinbar auf die Reihe bekommen, wieder klingonisch auszusehen. Mhm. Und deswegen sehen wir dann später wieder normale Klingonen.
Ja. Ja, vielleicht können wir nochmal, weil wir ja durchaus ein bisschen spoilern dürfen, direkt anfangen mit der ersten Folge. Die erste Folge von Discovery ist ja, also fand ich ja in mehrfacher Weise überraschend. Also zum Beispiel würde ich sagen, war für mich überraschend, dass es gar keine Discovery gibt in der ersten Folge. Discovery ist ja der Name des Raumschiffs, was im Mittelpunkt steht.
Mir war das zum Beispiel gar nicht klar, dass das unbedingt so sein muss, aber es ist traditionell so, ja.
Ja, Was war dein Eindruck?
Es ging mir so ähnlich, dass ich irgendwie dachte, naja, Discovery kann ja nun irgendwie bedeuten, okay, da wird irgendwas entdeckt, also wird dieses Raumschiff vermutlich jetzt hier irgendwie rumdüsen und Dinge entdecken.
Na, ich hatte irgendwie von vornherein angenommen, dass das der Name eines Raumschiffs ist. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ich glaube, ich habe es irgendwie gewusst, aber dann auch völlig vergessen beim Gucken. Interessant,
wie hieß denn noch das Raumschiff?
Shinju.
Ja, ja.
Ich fand auch interessant, dass die ganzen Figuren, die wir in der ersten Folge und in den ersten beiden Folgen sehen, davon müssen wir uns eigentlich nur zwei merken, glaube ich, oder drei. Weil ich habe den Eindruck, sie wollen hier sie wollen das so aufziehen, dass die Charaktere ein bisschen kommen und gehen oder damit man den Eindruck hat, jeder könnte jederzeit sterben. Wir haben nicht dieses, was wir in früheren Fernsehserien auch immer hatten, dass ja, nach das am Ende jeder Episode irgendwo so ein Reset-Knopf gedrückt wird und dann ist es auch völlig egal, was letzte Woche passiert ist.
Das stimmt. Ja, das war für mich auch überraschend, dass also gerade die Hauptfiguren da alle sterben in der ersten Folge, oder? Wie sagst du das?
Ja, total. Also ich hatte auch das Gefühl, es wird einem irgendwie erstmal so ein, ja, wie so eine Utopie entworfen. Da sind dann plötzlich eine schwarze Frau und eine Frau mit asiatischem Hintergrund und die sind beide in diesen absoluten Top-Positionen und ich habe irgendwie gedacht so, wow, ich muss mich ja gar nicht ärgern, wie dass ich jetzt hier, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich da keine Figur habe, mit der ich mich sofort identifizieren kann.
Ja, genau.
Und dann wird einem das aber nach zwei Folgen ja ziemlich rabiat erstmal auf den Kopf gestellt und unsere Hauptfigur komplett degradiert und sie macht ja auch dann keinerlei Anstalten, irgendwie sich da zu verteidigen oder so, sondern
das
nimmt das ja so komplett an. Das fand ich ziemlich seltsam. Also da
fand ich seltsam. Und ich fand es auch seltsam, dass die anderen, die sie dann später wieder trifft, dann auch alle irgendwie gegen sie sind.
Ja.
Dabei ist doch völlig einleuchtend. Also ich meine, dem Zuschauer ist doch völlig einleuchtend, oder der Zuschauerin ist doch völlig einleuchtend, warum sie sich so verhalten hat. Also jeder hätte sich doch vielleicht, was heißt jeder? Also ich fand, das war eine nachvollziehbare Verhaltensweise, die man nicht so ohne weiteres abtun kann, wie ja, jetzt sind aber die Regeln wichtiger als das Tatsächliche. Und ich habe mich da schon, das wundert, inzwischen hat man sich daran gewöhnt, aber das hat mich dann auch in den beiden darauffolgenden Folgen sehr gewundert.
Ne? Zumal der Captain Locke hat das ja eigentlich auch die ganze Zeit gemacht, der setzt sich ja irgendwie auch über alles und jeden hinweg.
Reden wir jetzt gerade darüber, dass sie ihren Captain außer Gefecht gesetzt hat? Oder dass sie...
Also ich habe mehr jetzt irgendwie gedacht an ihren Versuch, die Klingonen sozusagen direkt zu beschießen, bevor sie...
Ja, genau, das war, glaube ich, der Punkt, dass sie den Captain außer Gefecht gesetzt hat, das hing ja damit zusammen, das war dann die nächste.
Letztendlich ist ihr das ja auch nicht gelungen, die Klingonen zuerst anzugreifen, aber ich glaube, der Auslöser für ihre Ausgestoßenheit war dann eigentlich nur, dass sie gemeutert hat praktisch, auch wenn die Meuterei am Ende gescheitert ist.
Ja, ja, aber da muss man trotzdem dann, ich denke, in einem fairen Verfahren muss man damit vielleicht nochmal ein bisschen anders umgehen. Und selbst wenn man sagt, okay, ist halt so ein bisschen auch so ein bürokratischer Rechtsstaat geht ja nicht, aber die Föderation ist eben irgendwie so ein bisschen komisch, juristisch. Das würde ich ja noch akzeptieren. aber dann als nächstes würde ich nicht akzeptieren, dass sozusagen ihre alten Freunde oder Mitstreiter, sie kommt ja dann wieder in Kontakt mit dem einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der mit den Gangalien.
Genau.
Wie heißt er?
Saru.
Ja, dass der dann irgendwie auch ihre Verhaltensweise so gar nicht verstehen kann. Ja?
Also ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo ich dann wieder dachte so, okay, irgendwie werde ich da nicht warm mit der Serie in dem Moment, wo sie vor diesem Tribunal, muss man das ja eigentlich nennen, steht und die so völlig im Gegenlicht gefilmt sind.
Ich glaube, die hatten kein Budget für diese Szene. Das war mein Eindruck.
Ja. Also da war ich dann wieder so ein bisschen so, okay, Logik, okay, nein, nicht weiter drüber nachdenken.
Ja.
Vielleicht geht es auch darum, dass wie hieß sie, Captain Giorgio, dass sie eine ziemlich dekorierte Person innerhalb der Sternenflotte zu sein schien.
Naja, aber über sie kommt ja dann auch später nochmal was, also sie ist ja nochmal irgendwie präsent dann. So, gerade jetzt in der siebten Folge oder achten Folge war das ja so.
Rückblenden. Also ich kann mir vorstellen, dass wir noch das, viel mehr von der Shinjo
erfahren. Möglicherweise, ja. Ich denke auch, dass es nicht unbedingt abgeschlossen ist. Da würde ich sagen, zu sagen, man kann sich nun gar nicht da identifizieren und das ist alles nur, es kommt dann alles anders. Man weiß es nicht. Also da würde ich auch erstmal nochmal abwarten, ob das nicht noch irgendwie, ob da nicht noch irgendwelche Sachen eine Rolle spielen. Das kann man ja schlecht absehen an dieser Stelle. Aber um noch was Positives zur ersten Folge zu sagen, also ich fand das ja vom ersten Moment an spannend. Ich wollte ja gar nicht, also ich muss jetzt mal kurz ausholen und sagen, dass ich das gar nicht sehen wollte. Also ich hätte auch, wenn es diesen Podcast nicht gegeben hätte, das nicht gesehen, weil ich eigentlich mit einem Freund abgesprochen habe, dass wir das gemeinsam schauen. Und er möchte halt gerne auf Deutsch sehen und dann eben auf Deutsch. Und also ich sehe Serien schon lieber in der Originalsprache, wenn es irgendwie geht, wenn ich die Originalsprache irgendwie halbwegs verstehen kann. Und das ist bei Englisch so. Und aber er wollte das gerne mit mir zusammen sehen. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir dann auf Deutsch. Und deshalb habe ich das erstmal noch zurückgestellt. Und dann kam ich aber in den Bamberger Hackerspace, wo ich ab und zu bin. Und dann wollten die das irgendwie genau sehen an dem Abend, als ich da war und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mir mal den Anfang an. Ich kann ja dann wieder weggehen. Ne? In so einem Hackerspace kann man ja dann woanders hingehen. Oh, dann war ich so gespannt. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt schon ewig gelaufen ist. Und dann war die erste Folge zu Ende. Und ich habe das so am Stück gesehen. Das hat mich wirklich total in den Bann gerissen. Also gerade der Anfang. Am Anfang ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend. Sofort auch da mit diesen komischen Eiern und so, die dann da zu sehen sind. Und also das, auch die Bilder waren einfach sehr wirkmächtig, fand ich. Also ich war sehr angetan. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt sehe ich nicht. Also die haben ein Doppelfeature gehabt, also die ersten beiden Folgen. Und ich habe dann die ersten beiden Folgen gesehen und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist gut. Jetzt keine weiteren Folgen. Und dann kam die Idee zu diesem Podcast und dann habe ich gesagt, gut, das muss ich gesehen haben, sonst kann ich nicht drüber sprechen. Dann habe ich mir den ganzen Rest am Stück angeschaut, Anfang Dezember, und war total auch begeistert. Also schon, also trotz aller Unkenrufe. Und ich fand dann auch immer wieder, also diese Leute, die dann sagen, ah, die Klingonen passen mir nicht. Und ah, die Uniformen passen mir nicht. Gegenteil, ich fand die Uniformen eigentlich, die hatten was Faszinierendes, wobei ich immer noch nicht herausgefunden habe, ob es sich um Einteiler oder Zweiteiler handelt. Das ist
Ich würde sagen Zweiteiler.
Ich glaube nämlich auch, dass es Zweiteiler sind. Ich finde, Einteiler werden unplausibel, weil bei der Raumfahrt ist ein Einteiler
also
einfach.
Die passen, diese neuen Uniformen sind ja blau,
ja.
Während sie später, also sagen wir mal so 10 Jahre später, so bunt sind. Also es gibt dann die goldenen, die roten und die blauen später für die verschiedenen Abteilungen.
Ja.
Aber das eigentlich füllt es sehr gut eine Lücke, die wir haben zwischen der Enterprise-Serie, die 100 Jahre vorher spielt, wo das tatsächlich so ein Einteiler-Overall, wie eben Astronautenkleidung man sich vorstellt, ist. Und später, wo es dann halt mehr so ein bunte, ich weiß nicht, so Stretch, ich weiß nicht, so eng anliegende Kleidung ist. So.
Ja.
Wie man sich eben futuristische Kleidung vorstellt aus irgendeinem Grund.
Ja. Also wie gesagt, ich finde die gar nicht, also die gerade die Uniformen finde ich gar nicht so schlecht. Also weiß ich nicht, warum die Leute sagen, das ist jetzt nichts.
Also optisch fand ich die Serie auch toll. Ja, also wenn ich optisch, jetzt einfach mal meine Kritik von den Klingonen sozusagen runterfallen lasse, auch einfach den ersten Trip, den Michael da in den Weltraum macht, in diesem Anzug, da habe ich schon gedacht, so wow, das sieht einfach mega geil aus. Und
das sieht gut aus, ja.
Muss einen Mods Spaß machen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte das real umsetzen, halt genau sowas zu tun. Und das fand ich auch so schön, weil das irgendwie dem Charakter so viel Tiefe gibt, dass sie eben diesen Moment dann so genießt, wo sie dann irgendwie da rausschießt und diesen Nebel sich da anschaut und so weiter. Also das definitiv.
Ja, das sind wirklich auch tolle Bilder. Das muss man auch mal sagen. Das hat es eigentlich bei, also vielleicht in den Filmen, aber es hat in den Serien, also gerade in der ersten Serie schon mal gar nicht, wo man immer sah, wie die Kulissen aufgemalt sind und so. Und man sah ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gingen ja immer die Türen auf und so immer mit so einem Swish-Geräusch und man sieht, die gehen unregelmäßig. Da sind also offensichtlich tatsächlich Leute in der Kulisse, die das aufschieben und der eine schiebt langsamer als der andere. Also das fand ich immer so schwach und also schon, ich habe das ja gesehen, ich habe ja Star Trek, das habe ich schon in dem anderen Podcast gesagt, das erste Mal gesehen, tatsächlich dann Ende der 60er oder Anfang der 70er.
Ach ja, du wusstest nicht, dass die Uniformen bunt waren.
Genau, so. Schwarz-Weiß-Fernsehen meiner Großeltern. No, weil ich bei meinen Großeltern mehr Fernsehen durfte als bei meinen Eltern. Also bei meinen Eltern, also ich tue jetzt so, als wären die so ganz streng gewesen. Aber da war das irgendwie anders mit dem Fernsehen und ich weiß gar nicht mehr, wie das im Einzelnen ablief, aber ich habe es erst schwarz-weiß gesehen und später dann in Farbe, da war ich ganz, ganz also überrascht über diese kreischenden Farben da für die Uniformen.
Ich finde
die
ja cool.
Ja, klar, das haben dann ja auch, dann sind ja alle Leute auch so rumgelaufen auf den, also die Nerds, das hatte schon was, also mit den farbigen Uniformen dann. Aber da war überhaupt kein Eye-Candy dabei. Und Eye-Candy auch später nicht. Also ich glaube auch Deep Space Nine, The Next Generation, ich meine, klar, da war die Technik schon weiter, aber so richtig ausgekostet hat man das nicht.
Na,
mit tollen Weltraum.
Die hatten nie so viel so. Budget wie
ja,
jetzt. Also.
Und jetzt ist das irgendwie ganz großartig. Also finde ich wirklich, also das Eye-Candy ist wirklich ganz toll. Ja. Also das würde ich als großen Vorteil ansehen. Ja, nochmal was zur Hauptperson vielleicht. Also zur eigentlichen Hauptperson, wie du so schön gesagt hast.
Ja, das wird dann wohl Michael Burnham sein.
Ja.
Zu Michael ist zu sagen, dass sie so eine interessante Lücke füllt. Also sie ist ja die Stiefschwester sozusagen von Spock. Also eine ziemlich prominenten Person innerhalb des Star Trek-Universums. Und ihr Stiefvater,
Sarek. Nee, Sarek. Oder so ähnlich?
Nicht Surak, Sarek. Ja. Ist auch bekannt oder wurde schon auch von vielen Schauspielern gespielt.
Ja.
Und ich fand nett, dass sie das ziemlich gut eigentlich eingebaut haben. Es gibt zum Beispiel so ganz subtile Sachen, wie dass die Stiefmutter Amanda, es wurde irgendwo mal in der Zeichentrickserie, es gibt eine Zeichentrickserie, wurde mal erwähnt, dass sie ihren Kindern Alice im Wunderland vorgelesen hat und dass sie ein Alice im Wunderland-Fan war.
Ja.
Und auch das wurde hier aufgegriffen. Ja, da war ich begeistert.
Also ich wusste nicht, dass es eine Zeichentrickserie war. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das möglicherweise in irgendeiner früheren Star Trek-Geschichte schon mal eine Rolle spielte, weil das so also weil das irgendwie wichtig war. Da habe ich mir gedacht, also entweder da kommt noch was mit Alice in Wonderland oder es hängt mit irgendwas zusammen, was ich nicht mehr gut in Erinnerung habe.
Und es gibt eine Folge der Originalserie, wo wir zum ersten Mal Sarek sehen, als Spocks Vater. Und er hat ein Problem mit seinem Vater. Also die haben eine gestörte Beziehung miteinander und man versteht nicht so genau, warum. Es wird dann erklärt, dass Sarek ein Problem damit hatte, dass der Spock zur Sternenflotte gegangen ist. Mhm. Aber wir wissen eigentlich nicht, warum das eigentlich ein Problem ist, weil viele Vulkanier scheinen in der Sternenflotte zu sein. Und hier wurde dann eine tolle Geschichte darum erzählt, warum das eigentlich so ist. Also eine Geschichte, die auch für sich interessant ist.
Genau, also du kannst es ja dann nur, du kannst es ja nur für sich sehen, weil du die andere Geschichte nicht kennst. Fandst du das so interessant, diese Geschichte mit diesem Geschwisterkonflikt und der?
Ja, schon. Also weil ich auch mit den Vulkaniern irgendwie erst gar nicht warm geworden bin. Also weil ich diese, ich habe das irgendwie nicht annehmen können als das Narrativ so mit dieser Logik. Ich habe irgendwie immer gedacht, das passt mir irgendwie nicht. Mhm. Und das fand ich dann ganz interessant, weil der Sarek dadurch ja irgendwie noch so einen gewissen Bruch bekommt oder so einen gewissen Drift, wo man denkt so, aha, da ist ja doch mehr als dieses bloße so, ja, du wirst mich jetzt ja nicht wegen meiner Emotionen oder meiner emotionalen Unterstützung angerufen haben, so nach dem Motto, sondern also, dass ich dachte so, okay, genau das ist es, was dann solche Charaktere irgendwie greifbarer macht und spannender macht.
Ja. Ja. Ja, ich fand das auch, also gerade diese letztlich auch so eine gewisse Demaskierung dieses logischen Ansatzes, der natürlich schon faszinieren ist, jetzt spreche ich für mich Spock, passt. Aber es ist halt, ja, es ist halt nicht unproblematisch. Und das kann man sehr schön sehen. Also ich fand das sehr, sehr spannend auch. Das war auch ein guter Punkt, wo man sieht, dass die Autoren da auch wirklich so ein bisschen Herzblut reingesteckt haben und auch versucht haben, wirklich gute Geschichten zu schreiben. Was meiner Ansicht nach nicht immer bei anderen Star Trek-Serien so gelungen ist. Ne? Also wir hatten das ja schon mal in dem letzten Podcast ausdiskutiert, weil du sagtest, Deep Space Nine muss man unbedingt sehen. Und ich habe
eine verbreitete Ansicht unter Fans.
Ich habe tatsächlich danach mir das zu Herzen genommen, habe nochmal mit Deep Space Nine angefangen und das war genau dieser Netflix-Effekt. Ich bin da immer eingeschlafen und dann habe ich mir gedacht, nee. Also alles, was recht ist, ich muss mir das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann mal vielleicht in den Ferien, dass ich sage, so, jetzt erkläre ich es zur Pflicht und jetzt setze ich mich tagsüber hin und sehe eine Folge nach der anderen aus wissenschaftlichem Interesse. Und du sagtest ja, dass dann irgendwann, wenn man drin ist, dass dann so ein Bogen kommt, der einem das dann doch sehr spannend macht. Und jetzt bei Discovery finde ich eben, und das finde ich eben die gute Leistung, dass es eben einen Bogen gibt, das werden wir dann doch sehen, aber dass eben auch jede Folge für sich irgendwie viele spannende Sachen hat. Also was heißt, es muss nicht immer so ein, also ich fand zum Beispiel diese Sache da mit dem Alien, ne? Also es gibt Folgen bei Discovery, wo man den so ein bisschen das Plagiatsgefühl hat. Also bei dem Alien fand ich das.
Bei welchem Alien?
Da taucht ein Alien auf, wenn du dich erinnerst, in dem anderen Schiff. Und dann
Der Tardigrade.
Genau, der Tardigrade. Und das war mir zu, also das war nämlich genau das Motiv aus der Alien-Serie. Mhm. Zunächst. Mhm. Hat sich ja dann verändert. Das war ja eine interessante Wendung dann auch. Also von daher, aber das fand ich so schwach, weil, weil man es schon kannte und weil es irgendwie letztlich ja auch nichts gebracht hat für die Serie. Und dann gab es noch so eine Sache, da diese, wie waren das noch mit diesen Zeitsprüngen?
Das war bis diese jetzt auch Folge. Mein Highlight, ja. Magic to make the sanest man go mad.
Genau. Und ich finde eigentlich, ich bin sehr für Zeitsprünge. Ich sehe ich sehe speziell Filme gerne, wo es um Zeitsprünge geht und Zeitlogik. Ich finde das unheimlich spannend. Da kann ich ewig, könnten wir einen ganzen Podcast machen. Muss ich nochmal machen. Einen Podcast über Zeitreisen. Da hätte ich jetzt sehr viel zu sagen. Das spare ich mir jetzt. Aber auch das war zu sehr. Es gibt nämlich eine Folge aus Next Generation. Nee, aus Voyager. Voyager, genau. Voyager. Die ähnlich funktioniert wie da.
Irgendwie, du meinst Next Generation.
Was ist Next Generation?
Ja, Time and Again oder so?
Ja, Time and Again, genau. Die meine ich. Ja, genau. Time and Again.
Also, sie haben. Jemand hat. Wie heißt das, wenn man sich glaubt, erinnern zu können, an was man schon erlebt hat? Ein Déjà-vu.
Déjà-vu, ja.
Ja, also der deutsche Titel war glaube ich, Déjà-vu. Mhm. Da passiert etwas immer und immer wieder durch ein Subraumphänomen, ist auch egal. Am Ende eines Ereignisablaufs wird die Enterprise vernichtet und dann sind sie plötzlich wieder da, wo sie eine Woche vorher oder so Karten gespielt hatten. Und
also so ein bisschen kann so täglich grüßt das Murmeltier.
Genau. Im Weltraum. Jeder kann sich irgendwie daran erinnern, dass er dieses Blatt schon mal hatte beim Pokern. Das war wirklich eine interessante Folge, obwohl ich kenne auch Leute, die haben sich das angeguckt, die meinten, das hat mich wahnsinnig gemacht.
Doch, fand ich sehr gut. Die Folge fand ich sehr gut. Und jetzt diese Folge, also diesmal fand ich es nicht so gelungen.
Nee, fand, das ist ein total witziges Konzept.
Ein witziges Konzept, aber ich kannte es halt schon.
Aber also, dass es ein Heist-Film mehr oder weniger ist, also ein umgedrehter Heist-Film, du bist das Opfer des Heists und jemand hat unendlich viele Versuche, einen Heist durchzuführen und das ist eine großartige Idee irgendwie.
Ja, gut. Also ich fand es ein bisschen wie, dass man schon kannte.
Also mir hat es Spaß gemacht.
Na gut.
Das war mein persönliches Highlight, war der Techno-Bubble, den sie da bringen. Also, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es geht irgendwie um eine Fourth Dimensional Race, die jetzt das Zeitreisen geknackt hat und da habe ich wirklich am Boden gelegen. Hm. Also, wenn sie das Ganze dann ja auch irgendwie gelöst bekommen.
Ja, sie kriegen
das. Das war super. Ja.
Aber wir waren bei Michael. Ja. Jetzt höre ich hier ein GSM-Signal. Nee, war schon wieder weg. Gut. Wir waren bei Michael und Michael, ja, also es gab ja durchaus dann Leute, die gesagt haben, oh, wieso hat die einen männlichen Vornamen, wenn das keine kein Mann ist und so. Fand ich jetzt, also ich habe das irgendwie sofort begriffen. Also
das wurde auch bisher nicht erklärt, oder? Also es gibt, beziehungsweise es gibt keine Erklärung, sie heißt Michael, Punkt,
ja,
ne?
Ja, warum auch nicht, also weiß ich nicht.
Ja, naja gut, man kann natürlich sich da viele Gedanken machen. Ich meine, immerhin, warum muss auf Vulkan alles so sein, wie auf der Erde im 20. Jahrhundert?
Also wurde ja nicht auf Vulkan geboren.
Ja, ja, das ist schon richtig. Ja. Das ist schon richtig. Aber wir wissen nicht genau, wie sie an den Namen gekommen ist.
Habe ich kein Problem mit. Ich störe mich viel mehr daran, dass ein D7-Schlachtkreuzer anders aussieht. Aber sonst habe ich kein Problem
mit,
mit Namen.
Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt mit dem Schlachtkreuzer. Da bin ich nicht mehr genug in den...
Das spielt doch eigentlich keine Rolle.
Ja, okay. Okay. Ja, kann man sich denn mit ihr identifizieren?
Ich finde schon. Ich
fand ihre Argumentation nachvollziehbar, was in der ersten Folge mit dem Vulcan Hello. Aber aber natürlich hätte sie ja jetzt nicht ihren Captain betäuben sollen. Weiß ich nicht.
Ja, stimmt. Sie hätte vielleicht an der Stelle besser mit Argumenten sich durchsetzen sollen, was vielleicht nicht möglich war in der Kürze.
Aber ich glaube, sie wollten etablieren, dass sie eben das tut, was sie für richtig hält.
Ja.
Egal, ob es, ob sie es tun sollte.
Ich hatte so den Eindruck, dass es auch schon darum geht, dass sie ja eigentlich immer weiter sich von diesem vulkanischen, ich bin super logisch entfernt und eigentlich ja doch immer emotionaler, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass sie im Grunde genommen lernt oder immer stärker verspürt, da ist noch mehr, da sind irgendwie auch Emotionen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Aktion ja irgendwie aus so einer Angst um ihren Captain heraus auch, also zumindest sagt sie das ja.
Ja.
Und das glaube ich, das... Oder das erwarte ich, dass das in dem Charakter sich auch immer weiterentwickeln wird, dass es immer mehr, also immer mehr um ihre Emotionalität auch ein Stück weit gehen wird.
Ja. Naja, das ist richtig. Also ich fand schon erstaunlich, dass ich ja am Anfang ja gar nicht wusste, was jetzt Sache ist und wer jetzt eigentlich die Hauptperson ist. Aber ich hatte irgendwie schon im Gefühl, dass Michael das ist. Jedenfalls habe ich mich, wenn man so will, also ich weiß nicht, ob man das ist, aber ich an der Stelle schon von identifizieren sprechen würde, aber ich glaube, dass ich mich mehr mit Michael identifiziert habe als mit der Kapitänin, die da
am Anfang. Giorgio.
Ja, genau. Das weiß ich nicht. Ich habe da noch viel drüber nachgedacht nachher, warum das so ist, warum ich das Gefühl hatte, dass Michael wichtiger ist als Captain Giorgio. Und ich glaube im Nachhinein, dass es, ja, dass Michael einfach, oder dass die Schauspielerin einfach besser ist. Dass die mich mehr beeindruckt hat als Captain Giorgio.
Ich weiß es nicht. Ich, mein Eindruck
muss
ist,
dass einen Grund haben. Ich müsste mir das nochmal ansehen. Aber was meinst du?
Mein Eindruck ist, dass Giorgio sehr beliebt war bei den Fans. Auch zum Beispiel meiner Freundin. Sie hat es dann gar nicht ertragen, dass sie dann plötzlich tot war. Und was soll das? Wieso haben sie die jetzt getötet?
Ja gut, das ist auch nochmal eine andere Frage. Das fand ich jetzt auch.
Also ich habe oft gehört, das wäre die Serie, die ich lieber geguckt hätte mit Captain Giorgio. Aber kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht kriegen wir die ja noch.
Na, ich habe mich jedenfalls hinterher geärgert, dass sie jetzt auf der eigentlichen Discovery, also auf der Discovery, nicht der eigentlichen, dass sie da diesen Lorca da haben. Also das ist so ein Unsympath. Also wie der überhaupt, also ich meine, wenn man so in diesen Gender-Kategorien jetzt argumentiert, dann will ich doch gerade nicht so eine Person da als Captain haben. Also das ist irgendwie.
Ich glaube, die Idee ist, dass man ihn nicht mag oder
das. Ja, ich glaube schon. Das ist darauf angelegt. Und von Anfang an, also
dass man ihm misstraut.
Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich gesagt, nee, jetzt. Also das ist ja nun echt mal. Obwohl er im Nachhinein dann sogar noch so ein bisschen bei mir Sympathien wieder gewonnen hat. Aber eigentlich ist der so als insgesamt mehr so ein Unsympath.
Ich glaube, bei Captain Georgiou war auch, sie hat eben so eine Autorität ausgestrahlt, ohne eben unsympathisch zu sein. Sie hatte so eine feine Ironie irgendwie.
Stimmt.
Und sie war ja irgendwie gleichzeitig auch fürsorglich oder irgendwie ansprechbar. Also ich hatte das Gefühl, so, sie ist zwar die absolute Respektperson da an Bord, aber sie kümmert sich wirklich um die Menschen, mit denen sie da irgendwie unterwegs ist. Und das hat man bei Lorca ja erstmal gar nicht.
Na, der nimmt sich oder die Human Resources, die er braucht.
Genau,
so.
Genau. Ja, ja. Der faltet dann da also irgendwie seinen Lieutenant zusammen und sagt so, puff, das muss jetzt gemacht werden, fertig, aus.
Mhm.
Und Das meinte ich, glaube ich, so ein bisschen, als ich am Anfang meinte, so, dann wird einem irgendwie erst so ein schönes, heile Weltbild verkauft und dann ist es so peng, weg.
Ja. Ja. Ja, also das ist schon, also da ist man so ein bisschen noch hilflos, also ich zumindest, was eben gerade die Personen und ihre Rollen im weiteren Verlauf angeht, dann weiß man immer nicht, was wird aus denen, was. Ich finde auch da den Schauspieler von dem Lorca eher, weiß ich nicht, ist auch meiner Ansicht nach nicht so gut wie andere. So dass ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass sie den abschießen.
Also da kommt bestimmt noch irgendwas. Also auf Reddit gingen ganz viele Fantheorien los mit dem Ende der letzten Folge.
Mhm.
Wir spoilern ja schon. Ja.
Ja.
Da gibt es ja diesen Moment, wo sie dann plötzlich ganz unerwartet nicht dahin kommen, wo sie hin wollten, wo Lorca wahrscheinlich einen Prozess erwartet hätte. Und da gab es so Momentaufnahmen von, wie er irgendwas in das Display eintippt.
Genau, da kann ich mich auch erinnern.
Wo stand Destination Unknown oder so? Und wenn man die Folge dann noch, also ich habe mir dann diese Szenen nochmal angeguckt, die mich interessiert haben, weil da gibt es diesen Moment, da erklärt ihm ein Vorgesetzter, ein Admiral, dass er jetzt eine Tapferkeitsmedaille oder sowas bekommen würde. Und du kannst den Ausdruck in seinem Gesicht so lesen wie, nee, ich weiß, dass ihr was ganz anderes vorhabt mit mir.
Ja.
Und bestimmt kommt jetzt, also da ist eine kleine Verschwörung am Laufen und ich bin gespannt, was
doch,
da kommt.
Da ist eine Verschwörung am Laufen, das hat sich ja schon abgezeichnet.
Ja. Also es gibt so Theorien von, kommt aus der Zukunft und will irgendwas verändern in der Vergangenheit oder er kommt aus dem Spiegeluniversum, aber das halte ich für Bullshit.
Ja, das Spiegeluniversum finde ich auch nicht so gut. Also mit dem Zeitreisen, das ist nicht mehr als das Spiegeluniversum. Obwohl ich das Spiegeluniversum bei Enterprise, also bei der,
lustig.
Da fand ich sehr lustig. Also das war sogar ein Höhepunkt, deshalb weiß ich gar nicht, warum man die Serie abgesetzt hat, also die Enterprise von Captain Archer, warum man die abgesetzt hat, weil da so viele tolle Ideen drin waren und ich fand, das Spiegeluniversum war da eine der besten Ideen. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert, weil sie das so durchgezogen haben. Der Vorspann war eben auch schon anders im Spiegeluniversum. Das ist wirklich, also es ist wirklich die Serie, die ich vielleicht noch am meisten, vielleicht doch Next Generation und dann vielleicht die Enterprise, die späte Enterprise, also die frühe. Und dann, also nicht die Original Series, sondern die von Archer. Und dann vielleicht sogar Discovery schon an dritter Stelle. Und Discovery hat zumindest viel Potenzial. Ja. Gut.
Wollen wir die Figuren noch weiter
durchgehen? Ja, lass uns die Figuren weiter durchgehen, genau.
Also an erster Stelle steht bei mir hier, also in der Memory Alpha steht Burnham, an zweiter Stelle Saru.
Mhm.
Von Saru wissen wir leider noch nicht so wirklich viel, finde ich.
Mhm.
Er hatte so eine Folge.
Mal gerade gucken bei Memory Alpha, wie sich das da.
Also er hatte eine Folge, wo er mal so ein bisschen tiefgehender behandelt wurde.
Mhm.
Er ist irgendwie ein neuer Alien, eine Spezies, die wir noch nie gesehen haben als Trekkies.
Mhm. Ja.
Und man weiß nicht so richtig viel über ihn, außer dass er, oh Gott, er stammt irgendwie von einem Volk und die haben irgendwie so ein komisches Gespür für
Gefahr.
Für Gefahr,
ja.
So ein Instinkt.
Mhm.
Sind auch sehr ängstlich. Das wird sogar erklärt mit, sie waren mal rein evolutionär betrachtet in einer, gejagten Beziehung, so. Es wurde sogar gesagt, wie Rind oder wie Kettel behandelt.
Ja, ich glaube, sie wurden irgendwie gehalten oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und es gab eine Episode, da hatte er so ein, so eine, man könnte sagen, er war besessen so von Aliens.
Mhm.
Das ist irgendwie so ein Trop, was es in Star Trek immer wieder gibt. Das ist ziemlich simpel, ziemlich billig zu sagen, ja, jetzt ist diese Figur besessen, dann brauchen wir keinen neuen Schauspieler engagieren. Und aber am Ende der Episode wurde aufgelöst, dass er gar nicht besessen war, sondern dass er zum ersten Mal in seinem Leben keine Angst hatte und dass das möglicherweise das ist, wie er wäre, wenn er nie Angst hätte.
Mhm.
Dass er plötzlich zum Beispiel Burnhams Leben in Gefahr bringt. Nur weil er dieses Gefühl behalten möchte.
Mhm.
Das fand ich zum ersten Mal interessant. Leider kam noch nicht so richtig viel bei ihm.
Mhm. Genau, Kelpiana heißen die. Und die, Kelpiana, okay. Da gibt es zwei Spezies, die Jäger und die Beute. Oh, wenn ich wissen, ob jeder Jäger oder Beute, nee, offenbar nicht, wenn es zwei Spezies gibt, dann gibt es tatsächlich, dann wissen wir gar nicht, ob er Jäger oder Beute ist. Das müsste man dann ja auch noch herausfinden.
Vielleicht ist das so wie mit den Morlocks und den Eloi oder so.
Mhm, genau, naja. Ja, so könnte es sein. Oder es könnte auch tatsächlich sein, dass, dann ist es ein bisschen falsch, irreführend formuliert, würde ich sagen, dass die gleichen sowohl das eine wie das andere sein können, aber dass sie gleich aussehen.
Hm, weiß ich nicht, wird nicht gesagt. Ja. Interessant ist an ihm, dass er ziemlich groß ist, fand er so lustig. Mhm. Ich fand schön, wie sie ihn immer neben andere Schauspieler stellen, um zu zeigen, wie riesig er ist und dünn.
Mhm.
Ich glaube, dieser Schauspieler wird auch häufig für solche lange, dünne Rollen spielt viele solche Rollen. Und sie machen ihn noch größer, indem sie ihm so Hufenschuhe geben.
Das habe ich neulich auch zum ersten Mal gesehen, ja.
Ja.
Aber leider gibt es da noch nicht so viel drüber zu sagen.
Mhm.
Der nächste auf der Liste hier ist Ash Tyler.
Genau.
Und den lernen wir auch erst, glaube ich, in der dritten Folge oder so, in der vierten Folge.
Ja, den lernen wir ja kennen bei den Klingonen.
Ne? Episode 5.
Ja, bei den Klingonen. Der ist da ja im Gefängnis. Und da wissen wir ja noch gar nicht, was er im Schilde führt. Vielleicht ist er ja...
Also Captain Lorca begegnet ihm auf einem klingonischen Gefängnisschiff, wo er scheinbar schon seit Monaten gefangen gehalten wird. Er findet es jedoch seltsam, dass er so lange überlebt hätte und ohne große Wunden oder so.
Ja,
er erklärt dann, glaube ich, so in einem Nebensatz, dass der Captain eine Gefallen an ihm hat, was auch immer das heißen soll.
Mhm.
War das nicht die Folter? Knechten da? Ah, die ist auch der Captain, ne?
Ja, er hat zumindest Captain gesagt.
Okay.
Das
ist die.
Der Foltermeister nebenbei auch noch der Captain ist, fand ich ein bisschen komisch, aber.
Ja, gut, das kann vorkommen.
Ja. und ich glaube, jetzt in der letzten Folge hat er auch erwähnt, dass sie ihn sexuell ausgenutzt hat. So, er wollte am Leben bleiben und hat sich ihr dann hingegeben. Es scheint ihn irgendwie traumatisiert zu haben. Im Internet sind einfach alle Theorien, dass er, also die verbreitete Theorie ist, dass er ein Undercover-Klingone ist, der gehirngewaschen ist und möglicherweise dieselbe Figur wie, ich habe den Namen von dem anderen vergessen, der Torchbearer. Ja. Der kam halt nur in der zweiten und dritten Folge irgendwie vor und dann ist er verschwunden plötzlich. Und ich glaube, es hieß auch noch, dass auf IMDb man über diesen Schauspieler nicht viel rausfinden konnte, über den, der diesen Klingonen gespielt hat. Mhm. Und dass man deswegen davon ausgeht, dass das eine Kunstfigur ist, die sie geschaffen haben, um zu verschleiern, dass das derselbe Schauspieler ist wie Ash Tyler.
Mhm.
Aber wir wissen darüber auch gar nichts. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie uns damit einfach irreführen wollen.
Ja,
dass wir das die ganze Zeit denken. Es gibt auch viele so subtile Hinweise, dass da irgendwas ist.
Ja, die gibt's. Also er verhält sich manchmal seltsam, ja. Mhm. Also da kommt mit Sicherheit noch was. Und ich finde eigentlich die Idee, dass man da eine schillernde Figur hat, von der man nicht weiß, ob sie gut oder böse ist oder auf welcher Seite sie ist, eigentlich ziemlich gut, weil man da noch die ein oder andere Wende einbauen kann.
Ich habe auch den Eindruck, dass Lorca weiß, wer er ist, aber ihn irgendwie benutzen kann.
Mhm. Ja. Da gibt es, glaube ich, einen Hinweis darauf, ja. Wo man das auch nicht gut einschätzen kann. Vielleicht Also man weiß eben auch nicht, wie viel Lorca jetzt wirklich weiß. Und man weiß auch nicht, was er im Schilde führt. Genau. Ja.
Der nächste hier ist Paul Stamets. Wollen wir weitergehen?
Mhm. Ja.
Paul Stamets kommt in der dritten Folge vor und hat einfach den Eindruck, dass er irgendwie so ein bisschen arrogant ist.
Mhm.
Also so ein arrogantes Genie.
Ja, also am Anfang. Das ändert sich ja ein bisschen und hat ja dann doch mehr, wird ja dann noch sehr menschlich.
Also tatsächlich,
am Anfang ist er ja wirklich unangenehm, ja.
Der ist wohl benannt nach einem Pilzexperten.
Mhm.
Also es gibt bei TED, es gibt so einen TED-Talk mit so einem Pilzexperten, der auch Paul Stamets heißt.
Ah, ja.
Ich finde auch gut, dass die Autoren sich scheinbar von sowas wie TED-Talks inspirieren lassen, scheinbar. Also es gibt dann, hatte ich zum Beispiel auch den Eindruck bei diesen Tardigrades, dass sich jemand einfach angefangen hat, für solche Tiere zu interessieren und dann haben sie das irgendwie eingebaut.
Mhm.
Auch dieser Paul Stamets ist ein Experte für Pilze und der entwickelte irgendwie zusammen mit einem Kollegen ein Konzept für einen Antrieb, den es in Star Trek nicht geben sollte. Und der auch die...
Strahl heißt der andere.
Der habe ich nicht. Der ist ja dann auch sofort gestorben, nachdem er dann vorkam. Der Grund, warum die Discovery ein besonderes Schiff ist in dieser Serie, ist, weil sie einen Antrieb hat, mit dem sie scheinbar momentan, also wie sagt man so, ohne Zeitverlust von A nach B gelangen könnte.
Instantan, würde ich
sagen. Was aber eine Technologie ist, die, wenn wir andere Star Trek, spätere Star Trek-Serien sehen, die dann eigentlich nicht existieren sollte, weil oder zumindest nicht ohne ein großes Risiko oder so. Wir müssen noch lernen, warum diese Technologie, die er erfunden hat, nicht funktioniert.
Und die funktioniert auch, ja im Moment.
Ja, aber warum man sie nicht benutzen kann, oder?
Genau, weil sie potenziell gefährlich ist. Das zeigte sich ja schon ab.
Ja.
Wir wissen ja, also ich meine, er ist ja schon sozusagen selber, hat er ja schon größte Probleme.
Er ist jetzt der Einzige,
gesundheitliche Art
bekommt. Er ist der Einzige, der diese Technologie jetzt bedienen kann im Moment, also weil er irgendwie genetisch verändert wurde, was illegal ist in der Föderation.
Ja.
Was auch mit einem Grund dafür ist.
Ja. Ich würde sagen, das muss, ich meine, wir wissen ja schon mit den Augmenten da, das ist ja auch schief gegangen. Und ich meine, man kann jetzt über Gentechnik denken, was man will, aber so Veränderungen da in den Gencode on the fly einzufügen, mit besserer Technik ist das immer so ein bisschen sehr problematisch. Und das zeigt sich ja hier auch.
Also er entwickelt halt diesen Antrieb und ist irgendwie der einzige Mensch, der dazu in der Lage ist, den dann auch zu benutzen oder zu steuern. Und wird dabei scheinbar, dann scheinbar auch irgendwie so Veränderungen in der Zeit wahrnehmen. Also wenn jemand eine Zeitreise unternimmt und die Vergangenheit verändert, kann er scheinbar das feststellen. Das haben wir nur in einer Episode gesehen bisher. Also er entwickelt sich scheinbar zu so einem Übermenschen, so nach und nach, durch diese Technologie.
Mhm.
Aber man hat den Eindruck, dass er davon irgendwie einen Schaden nimmt.
Ja, ja. Genau.
Und wir wissen noch nicht genau, welchen.
Wir wissen noch nicht genau, was. Genau. Aber ich finde ihn, obwohl er am Anfang so unsympathisch wirkt, also arrogant, wird das ja relativiert, weil ja schließlich sein Privatleben so ein bisschen gezeigt wird. Ne? Er ist ja in einer Beziehung mit dem Arzt. Und
den er beschützen möchte. Also der hat ja quasi diese genetischen Anpassungen an ihm gemacht, was ja illegal wäre. Und deswegen ist dieses Verhältnis vielleicht auch ein bisschen schwierig jetzt.
Mhm. Genau. Aber also das ist eigentlich eine Person, über die man dann, also über ihn und seinen Freund, wissen wir ja ein bisschen was Privates. Was sonst nicht so der Fall ist. Das ist ja gerade vielleicht der Unterschied auch zu Deep Space Nine. Über das Private hat man wenig. Also man hat so ein bisschen was, da gibt es diese Sylvie oder wie sie heißt.
Sylvia Tilly,
genau. Die ist ja so ein bisschen da, das ist ja diejenige, die sich dieses Zimmer teilt mit Michael. Da hat man so ein bisschen was Privates, also ein bisschen was über Gefühle und so und so Freundschaft und so, das kommt da ja vor. Aber ansonsten haben wir das nicht. Also das ist schon nochmal ein besonderer Punkt hier, finde ich.
Na, vielleicht ist es auch die einzige Figur, die ein echtes Privatleben auf der Discovery hat und nicht einfach nur irgendwo.
Ja,
das kann sein. Da bahnt sich auch was an zwischen Ash Tyler und Michael Burnham.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, aber das ist ja noch nicht viel passiert. Das finde ich auch weniger interessant.
Ja, sind wir Tilly? Gibt es da noch was zu sagen? Wir sind gerade die nächste hier auf unserer Liste.
Ich habe den Eindruck, dass sie beliebt ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich kann der Figur nicht so viel abgewinnen.
Ja, ich auch nicht.
Ich mag die total gerne.
Erzähl mal.
Ich weiß nicht, ich erstmal hat sie rote Haare, das finde ich großartig. Und nein, ich weiß nicht, ich finde, vielleicht ist sie auch einfach so von der Story her so ein bisschen so ein Comic Relief, weil sie einfach so manchmal so rausplatzt, was alle anderen nicht sagen, weil sie halt viel zu militärisch sind.
Ah ja, sie es gibt da diesen Moment, wenn sie fuck sagen, was aus irgendeinem Grund.
Sie sagt an irgendeiner Stelle, oh Geist, das ist so fucking cool.
Ja,
und sie so, sorry.
Ja,
und sagt der Stamets, glaube ich, so, no, you're right, this is fucking cool. Das finde ich irgendwie.
Und das war auch das erste süß. Fuck in Star Trek.
Oh, ja. Okay, das wusste ich nicht.
Oh, immerhin. Schön ist, hier in Memorial versteht es im Deutschen, Silvia Tilly ist ein Mensch im 23.
Jahrhundert. Wow.
Das ist der, wir haben noch nicht so viel über sie zu sagen.
Ja. Ich habe mich gefragt, weil sie sagte doch zu Michael relativ am Anfang irgendwie, dass niemand über sie weiß, dass sie mal Captain sein wird. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwie, also ob ihre Figur in anderen Serien, also ob das sozusagen ein Vorgriff ist.
Nicht, dass
ich wüsste.
Okay.
Nee.
Aber ja.
Aber es gab da diesen Moment, wo man den Eindruck hatte, Stamets kann ja irgendwie in die Zukunft sehen und bezeichnet sie als Captain.
Als Captain, genau.
Genau.
Und dann, was haben sie gerade gesagt? Nix, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe.
Ja. Ja.
Also da bahnt sich an, dass sie tatsächlich mal Captain sein wird. Wer hätte das gedacht? Oder man wird uns auch hier in die Irre führen. Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Gut.
Das mit der Polyester-Allergie finde ich witzig. Also das, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass sie sowas wie Comic Relief oder Sidekick oder sonst was, war das so eine Geschichte, die fand ich ausgesprochen interessant. Also ich meine, das ist ja, damit nimmt sich ja auch die Serie so ein bisschen selber auf den Arm, denn man hat ja schon den Eindruck, dass da irgendwie alles aus Kunststoff ist. Und ja. Und dass eben auch Leute, die eigentlich dann aus gesundheitlichen Gründen nicht auf dem Raumschiff sein dürfen, trotzdem da sind. Sonst beim Militär wird ja immer gleich jeder ausgeschlossen. Das ist ja eigentlich Militär. Ja.
Ja, also ich fand ihre Vorstellung ein bisschen platt. So, ja, hallo, ich bin eher unbeliebt und ich will irgendwann mal Captain werden. So, das kam so irgendwie fast in einem Satz und ich dachte so, okay, das muss jetzt schnell gehen, die Vorstellung.
Ja, sie ist so ein bisschen sozial, also ja genau, awkward, genau. Und ich weiß nicht genau, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was ist, was wir bei männlichen Charakteren einfach eher akzeptieren, weil es so ein etabliertes Ding ist, dass es halt männliche socially awkward Characters gibt.
Ja.
Aber es geht mir so ähnlich. Also ich finde auch, da hätten sie ein bisschen mehr Liebe reinstecken können. So.
Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Es gibt dieses Bild vom Nerd und das hatten wir ja auch schon bei früheren Folgen der Serie und auch sonst. Und hier haben wir dann das jetzt mal in weiblich. Genau, das ist schon, glaube ich, eher.
Star Trek hat an sich schon ziemlich hohe Nerddichte, würde ich sagen. Und da sind das auch alle möglichen Arten von Figuren am Ende. Das finde ich eigentlich das Nette.
Mhm. Naja, aber ein weiblicher Sidekick ist schon, glaube ich, eher auch was Neues in Filmen und Serien. Glaube ich schon. Also
ja,
mir fällt jetzt auch das niemand so richtig ein, also als Vergleich.
Also Sidekick würde ich sie jetzt nicht nennen.
Naja, Sidekick ist jetzt ein bisschen blöd. Aber also wir wissen ja auch nicht, vielleicht kommt ja dann nochmal eine ganz wichtige Funktion in der Serie zu. Nur im Moment wirkt sie so ein bisschen wie, naja, vielleicht jetzt nicht gerade die Hauptrolle.
Mhm. Ja. Naja, sie scheint so ungefähr den niedrigsten Rang zu haben. Auf jeden Fall, sie ist ja noch Kadett und mir war gar nicht klar, dass Kadetten regulär auf Schiffen arbeiten. Also.
Na gut, bei der Sternenflotte, wo willst du sonst arbeiten?
Naja,
die Sternenflotte.
Akademie, ich weiß nicht.
Auf der Akademie, ja gut, aber Ja, es gibt ja offenbar sehr, sehr viele Raumschiffe. Die Sterne,
ist jedenfalls eher ungewöhnlich.
Ja, also von daher, ja.
Vielleicht, weil es gerade so ein Kriegszeitpunkt ist.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Ja. Gut. Ich glaube, da haben wir jetzt alle wichtigen. Also Dr. Kalber gibt es noch, den haben wir schon erwähnt. Der hat aber auch, glaube ich, im Moment eher so Sidekick-Funktion als Supporting Actor. Muss man sehen.
Was also es gab noch mehr Figuren, von denen man immer mal dachte, dass sie wichtig
ja,
sein
das
könnten.
Stimmt.
Und die sind dann in ein Folge später einfach...
Giorgio hatten wir schon.
Genau, also sie ist ja gestorben in der zweiten Episode.
Ja.
Und wurde dann auch gegessen, was ich so ein bisschen komisch fand. Also, na gut, die Klingonen, also die saßen irgendwie auf ihrem Schiff fest und waren verzweifelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sonst regulär andere Leute essen.
Das ist mir neu.
Ja, das wäre mir neu. Ja. Aber man hatte den Eindruck, dass sie am Verhungern sind, auf jeden Fall.
Mhm. Genau.
Und dann gab's noch den Vorgänger von Ash Tyler. Sie war so...
Stimmt,
die Sicherheitschefin oder so, ne?
Die habe ich zum Beispiel sofort irgendwie gemocht, aber die ist eine Folge später dann sofort gestorben.
Mhm. Ich habe jetzt gar keine Erinnerung mehr an die. Das ist ja...
Die taucht, als Michael auf die Discovery gebracht wird, da begrüßt sie die so ziemlich ruppig.
Mhm. Ach ja, doch, jetzt.
Lange schwarze, glatte Haare und ich weiß aber auch nicht mehr, wie sie heißt.
Stimmt.
Und sie fällt dann ja Ripper zum Opfer, ziemlich schnell.
Genau, ja. Stimmt. Ja, genau. Da gibt es diese Szene da am Anfang, ja. Mhm.
Tja, ich kann jetzt leider den Namen auch nicht finden.
Mhm. Ja.
Fand ich jedenfalls doof, dass sie dann weg war, aber gut.
In der Liste der wichtigen Charaktere und Darsteller sind gar keine Klingonen. Obwohl die
auch.
Ja. Stimmt.
Naja, diese Artikel fokussieren sich traditionell auf die Besatzung des Schiffes, um das es geht.
Mhm. Okay.
Gibt ja auch in anderen Serien wichtige Figuren, die in fast jeder Folge vorkommen, die auch nicht in dieser Liste mit drin stehen.
Ja.
Was ich vielleicht auch nicht richtig finde.
Nee, also das ist nicht richtig. Also eigentlich brauchen wir jetzt auch noch die wichtigsten Klingonen. Wer kann mal kurz von euch die wichtigsten Klingonen zusammenfassen? Ich habe immer so Probleme mit diesen Namen.
T'Kumba
kommt
leider nur in den ersten beiden Episoden vor.
Ja.
Ist irgendwie der, wie sagt man, Vorsteher eines Hauses oder... Er vertritt ein wichtiges Haus, das scheinbar, oh Gott, also in der ersten Folge gibt es eine Artefakt, genau, sie nennen es Artefakt, von einem Objekt quasi, das sich in einem unbedeutend aussehenden Sonnensystem befindet, und zwar ist es das Leuchtfeuer, ich weiß nicht, wie das jetzt im Original hieß. Das war jedenfalls irgendwie so ein Raumschiff-Objekt, Artefakt, mit dem die klingonischen Häuser miteinander kommunizieren, mehr oder weniger, oder quasi zu irgendwelchen Feldzügen aufrufen scheinbar.
Mhm.
Und sein Haus bedient scheinbar dieses Leuchtfeuer.
Ja, genau. Mhm.
Er hat dann so eine Vision davon, dass diese komische multikulturelle Föderation die Identität der Klingonen bedroht irgendwie.
Mhm.
Und versucht dann seine Position dafür zu nutzen, einen Krieg mit der Föderation anzufangen.
Ja.
Oder er sagt es sogar, Remain Klingon war so ein großer Satz. Und man müsste doch das Volk jetzt vereinen oder die Häuser vereinen, um die Föderation zu bekämpfen. Und das gelingt ihm ja dann auch. Aber er stirbt dann dabei.
Ja.
Und man hat den Eindruck, dass er irgendwie wichtig wäre, weil es wird auch irgendwie so eine Szene gezeigt aus seiner Kindheit, wo er dieses merkwürdige Raumschiff findet.
Mhm.
Oder wo er das vererbt bekommt oder so. Ja. Es wird auch angedeutet, dass dieses Raumschiff, also dieses Sarkophag-Ship, dass das irgendwie so eine Hintergrundgeschichte hat. Also eine wichtige historische Rolle möglicherweise spielt.
Mhm.
Und das ist auch das einzige Schiff der Klingonen ist, das sich tarnen kann.
Mhm.
Ich finde sogar, meine Theorie ist, dass es nicht mal klingonisch ist, sondern dass es nur einfach ein uraltes Raumschiff ist, was sie eben kontrollieren.
Ja.
Und der übergibt dann halt diesen Posten des Torchbearers, also der Person, die das Leuchtfeuer bedient, dann an jemand anderen, den ich jetzt erst noch rausfinden müsste, wie er heißt.
Ich glaube, Vok.
Vok, der Weiße, richtig. Ne? Hm? Vok, der Weiße, ist so eine Art Albino. Und hat deswegen scheinbar auch einen ziemlich geringen Rang eigentlich. Und er hat auch kein großes Talent darin, scheinbar dieses Haus zu führen. Für die nächsten Episoden, verschwindet dann aber auch plötzlich. Es gibt so Andeutungen, dass er, Gott, wie hieß sie nochmal, die Folter, Captain?
Den Person? Namen konnte ich mir auch nicht merken. Irgendwas mit L am Anfang.
Eine Liste der Klingonen
oder so ähnlich.
Das ist eine sehr lange Liste, ja.
Also die Sicherheitschefin hieß Ellen Landry, das habe ich gerade gefunden.
Ich versuche mal gerade hier noch mit Discovery das irgendwie.
Jedenfalls ist eine der großen Theorien, dass er, wie gesagt, zu Ash Tyler wird, dass er irgendwie die Discovery infiltriert. Ohne dass er das selber weiß.
Ja, da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie sich, wo sie irgendwie sagen, ja, du musst Opfer bringen und mit dem Opfer bringen, und da denkt man da was. Du
musst deine Identität aufgeben,
genau,
so ähnlich.
Genau, könnte da, ja, genau. Ja.
Lorel. Und Lorel ist scheinbar. Also es wird irgendwo angedeutet, sie kommt aus dem House of Deceivers oder so ähnlich. Also sie ist. Sie ist scheinbar gut darin, Leute zu belügen oder so. Oder sie ist in ihrer Familie oder in ihrem Haus ist das üblich. Ich weiß nicht, wer sich gerne mit dem Titel schmückt, dem Haus der Deceivers anzuhören. Aber
da haben wir
und sie, also sie hat, sie weiß, glaube ich, mehr als alle anderen, über was da gerade passiert. Und sie. Also ich muss noch darauf eingehen, dass letztendlich Vok dieses Haus dann eigentlich verliert an Cole. Ja. Cole ist irgendwie der Vorsteher von einem anderen Haus, der auch scheinbar mehr Erfahrung darin hat, so ein Haus zu führen. Und unter ihnen arbeitet dann eben auch Lorel. Und sie ist aber nicht so zufrieden mit diesem Kohl und möchte dann überlaufen. Möglicherweise auch nicht. Möglicherweise möchte sie nur, dass es so aussieht, als ob sie überläuft. Ja. Ich glaube, das waren die wichtigen Klingonen.
Ja, das sind sie, glaube ich, ja. Also im Grunde sind im Moment ja nur noch Vok und Lorel im Spiel. Denn der Kuvma ist erstmal tot, aber wird vielleicht noch eine Rolle spielen, das stimmt schon, das glaube ich ist nicht abgeschlossen. Und Cole ist ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er doch gerade eben in der letzten Folge umgekommen.
Wer?
Cole.
Ja.
Ne? Also von daher denke ich, im Spiel sind jetzt noch Lorel und Vok.
Ne?
Und da muss man sehen, was die jetzt machen. Das sind ja schon sehr sehr besondere Klingonen. Also der eine als Albino und eben auch schon ja in der Klingonenwelt stand der ja schon seltsam da, also so ein bisschen diskriminiert auch. Und ja, Lorel, na, ist halt so ein bisschen undurchschaubar, weil man nicht weiß, was sie jetzt da im Schilde führt. Überlaufen, ja, könnte sein.
Also sie hat es gesagt zu einer weiteren wichtigen Figur, die mir gerade aufgefallen ist, Katrina Cornwell, also Admiral Cornwell.
Ach ja, genau, die ist ja.
Sie wurde gefangen genommen und sollte dann von ihr verhört werden und hat dann aber ihr gegenüber gesagt, dass sie gerne dann überlaufen würde zur Föderation.
Genau.
Weil sie irgendwie unzufrieden wäre mit, wie das jetzt hier gerade läuft.
Ja.
Ja, diese Cornwell, die fand ich auch eine tolle Figur. Ich hatte Angst, dass sie jeden Moment stirbt, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
Also sie ist irgendwie die Vorgesetzte von Lorca und die haben auch eine sexuelle Beziehung, scheinbar.
Ja, die haben was.
Und sie ist, ich glaube, sie ist auch Psychologin, Psychiatrist steht hier, ja. Und durchschaut auch, dass Lorca irgendwie einen Knall zu haben scheint. Aber wird dann auch von Lorca aus dem Weg geschafft, mehr oder weniger.
Wobei man nicht weiß, ob der wirklich einen Knall hat oder ob der halt.
Oder einen Plan.
Ein Plan.
Knall oder ein Plan.
Knall oder Plan. Also mir, für mich fühlt sich das mehr nach einem Plan an. Also irgendeine Strategie, die möglicherweise auch nicht so wirklich toll ist, aber ja. Also er führt was im Schilde, das ist eigentlich meine Annahme. Das würde auch natürlich, damit würde auch erklären, warum er sie dann loswerden will. Ja.
Ja, ja, ich glaube, die Figuren haben wir durch.
Ja. Und wie man sieht, wir wissen eigentlich alle noch nicht so richtig, was da für eine Rolle sie spielen.
Ich sehe schon die nächste Liedkultur.
Ja, ne, das Interessante ist, dass es ja nun schon 7 Folgen läuft und man so im Dunkeln tappt. Das war bei anderen Star Trek Serien anders.
Das finde ich aber toll.
Ja, das ist schon toll.
Das behält mich dabei. Mhm. Also mir gefällt das jetzt besser als dieses Reset-Knopf nach jeder Episode. So. Ja. Obwohl ich von anderen Fans gehört habe, dass sie das gemocht haben, dass sie abends von der Schule kommen konnten und dann war dieses Universum, da kam eine Geschichte und die hatte nichts mit irgendwas anderem zu tun und man hatte so eine Stetigkeit, man hatte so eine Stabilität.
Mhm. Und hier ist ja im Grunde auch so, die Geschichten sind ja tatsächlich immer abgeschlossen auch.
Die Geschichten, ja, ja. Aber es hat sich ja schon in Enterprise und Enterprise so diese, also Fernsehserien haben sich mit Star Trek verändert hinzu, wir haben mehrere Handlungsbögen und nicht nur 2 Handlungsbögen pro Episode und vergessen dann auch immer sofort alles, was gerade passiert ist.
Ja.
Mhm. Ja, aber hier ziehen sie das halt komplett durch. Hier macht die, also ich sag mal, die 4. Folge oder so, macht im Kontext zur restlichen Serie mehr Sinn als Geschichte allein.
Genau, ja, ja. Es ist halt tatsächlich hier so ein Bogen drin, der auch im Vordergrund steht, während zum Beispiel bei Deep Space Nine zwar dann auch so ein Hintergrundbogen reinkommt, was es ja dann vielleicht interessant macht, wenn man so lange durchhält, aber das ist halt doch dann immer nur der Hintergrundbogen. Und hier ist so,
nee, die letzte Staffel von Deep Space Nine ist eigentlich nur 5-6 Episoden, also 5-6 Handlungsbögen.
Okay. Naja, aber hier ist es halt von Anfang an wirklich praktisch vom ersten Moment an, dass man nicht einfach nur Einzelepisoden hat, sondern das Ganze so eine ganz Erzählung ist. Weshalb ich es auch wiederum wichtig fände, es am Stück sehen zu können. Ne? Das bestärkt mich in meiner Annahme. Das, ne? Ja. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich, wenn euch nicht noch irgendwas einfällt, was wir jetzt unbedingt zunächst lernen müssen, würde ich gerne so ein bisschen auf die kulturwissenschaftlichen Aspekte und die gesellschaftskritischen Aspekte und so eingehen. Ja, was das ist eigentlich dein Thema?
Okay. Ja, also was ich total spannend fand, war, dass es ja eigentlich die ganze Zeit oder in meiner Lesart darum geht, dass irgendwie da das Fremde gesucht und ja auch getroffen wird in Form der Klingonen. Und wie im Grunde genommen jetzt sich darüber die Sternenflotte selber wieder darstellt. Also sie braucht ja im Grunde genommen, oder das ist eigentlich das große Thema der Moderne und des Westens und überhaupt, dass es das andere geben muss, gegen das sich abgegrenzt wird.
Ja.
Und
ja,
dass das eben hier ganz, ganz klar die Klingonen sind, mit denen wir uns als ZuschauerInnen eben nicht identifizieren können, weil sie über ihre Kleidung, über ihre Schiffe, über ihre Sprache uns eben einfach keine Punkte zum Andocken geben. Also wir können das vielleicht interessant finden und ich kann sehen, dass da wahnsinnig viel Energie an Design reingeflossen ist, aber sie sind nichts, wo ich sagen würde, so wow, coole Charaktere, ich möchte jetzt irgendwie Klingonin sein. So. Und dass ich das Gefühl hatte, so die Sternenflotte steht so sehr für so eine westlich abgeklärte, sehr logische Gesellschaftsstruktur, die auch so meritokratisch ist. Also es war mein Eindruck, dass irgendwie alle, die da sind, die sind so richtig, richtig gut. Die haben sich so voll da hochgearbeitet. Und da ist niemand aus irgendwelchen Charity-Gründen oder Quote oder weiß ich nicht was. Also das fand ich irgendwie interessant, weil sie ja schon sehr viele Charaktere, die ja auch sehr hoch in der Hierarchie stehen, eben weiblich besetzen und aber irgendwie gleichzeitig immer mitklingt, die haben echt voll was auf dem Kasten und es ist irgendwie, also dass das anscheinend gar kein Thema mehr ist in dieser Gesellschaft so. Und dass die Klingonen dagegen eben mit ihrem Honor and Shame und so weiter eben wirklich mehr so eine eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben, die ja anscheinend auch total komplex ist, aber die ich erstmal ganz schwer greifen kann, also gerade so als Neuzugang jetzt. Und dass das eben ja, also in erster Linie wirklich über dieses Design auch transportiert wird. Also dieses Starfleet ist so blau und
sauber klar, und sauber, glänzend.
Mega sauber, ja.
Die Leute können joggen gehen auf ihrem Raumschiff. Und diese Klingonenschiffe sind halt krass. Also alles ist ornamentiert und Erdtöne, also auch so dieses, also nicht natürlich in dem Sinne, aber es ist halt, ist nicht technisch oder es wirkt, die Bildsprache wirkt nicht technisch.
Irgendwie gotisch. Mhm.
Genau, oder dann diese barocken, also barock anmutenden Kostüme mit diesen abgefahrenen Korsetts, aber gleichzeitig mit integrierten Klauen und also dass da eben wirklich zwei total konträre Dinge nebeneinander gesetzt sind und dann ja irgendwie auch aneinander krachen.
Mhm.
Und was ich auch interessant fand, war, dass ich das Gefühl hatte, Starfleet ist schon sehr divers. Mhm. Also auch nur mit, ihren, ja. Ne, mit den verschiedenen Races und so weiter. Und dass die Klingonen zwar auch divers sind, also weil es diese verschiedenen Häuser gibt, aber sie ja sehr darum bemüht sind, eine Einheit irgendwie wiederherzustellen.
Mhm.
Und Starfleet eigentlich wie so eine Utopie ist fast, so dieses, da wollen wir irgendwie mal hin, dass wir so divers sind und dass das eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist.
Mhm.
Und dass die Klingonen eigentlich mehr da vielleicht auch eher so ein, ich will nicht sagen Feindbild, aber irgendwie so ein ganz anderes Bild bedienen von so, okay, also auch ein Bild, was ja gerade in der Gesellschaft total aktuell ist, ne? So, wir müssen wieder eine Einheit herstellen, wir müssen irgendwie hier die Remain Klingon, also wir müssen hier irgendwie die Gesellschaft schützen. Also das fand ich ganz interessant, dass man eigentlich da in meiner Lesart Sachen, die gerade hier irgendwie massiv passieren, so ein Stück weit auf die Klingonen legen könnte, so von der Idee her, sich da so total abzugrenzen und zu sagen, so wir wollen hier nichts mit Starfleet zu tun haben. So.
Es wird auch irgendwo direkt gesagt am Anfang, dass die Klingonen das widerwärtig finden, dass diese Menschen und Andorianer und dass die interbreed oder so.
Ja.
Ja, es gibt da diese vulkanische Ideologie des IDIC, Infinite Diversity and Infinite Combinations, so dass dass man, wenn man möglichst viel Diversität hat, dass man davon irgendwelche Vorteile hat. Und das begründet ja auch quasi so den Verhaltenskodex der Vulkanier oder auch der Föderation am Ende, inspiriert es so. Und da, das läuft völlig, also konträr zu der Ideologie der Klingonen, die man meint, man müsste ja reinbleiben oder.
Ja, deshalb glaube ich aber, ist es nicht ganz richtig, was du gesagt hast, dass man sich nicht identifizieren kann, denn bei den Klingonen gibt es ja Außenseiter, also Wok ist natürlich auf jeden Fall
eine ganz Person, die man begleitet und
das stimmt, ja.
Und wahrscheinlich auch Lorel. Also muss man nochmal gucken.
Ja. Nee, das stimmt schon. Also ich glaube auch schon, dass die, ich glaube, sonst würden wir den Handlungsbogen auch gar nicht annehmen, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir könnten da gar nicht mitfühlen.
Ja.
Also das stimmt schon, da passiert schon mehr, als dass das irgendwie nur die Doofen sind. So.
Mhm.
Aber ja, also das fand ich irgendwie spannend, weil ich das Gefühl hatte, so da, das ist schon ein sehr, sehr westliches, sehr, sehr logisches, sehr sauberes Bild, was da so von der Starfleet gezeichnet wird. Und die Klingonen sind eben alles, was das eben nicht ist. Und gleichzeitig passiert aber auch bei den, oder jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da sind eben wirklich zwei sehr distinkte Kulturen werden uns da präsentiert, die erstmal, also es scheint ja so zu sein, dass sie sich später annähern, aber jetzt irgendwie erstmal habe ich das Gefühl, so okay, da ist erstmal voll auf Konfrontation.
Kultur-Clash. Mhm.
Genau.
Mhm. Ja.
Wird, finde ich, an der ersten Episode auch ganz gut illustriert, dass man Giorgio möchte ganz idealistisch sich so verhalten, wie sie sich verhalten würde. Und die Klingonen würden so ein Verhalten aber überhaupt nicht akzeptieren, weil bei denen funktioniert das anders mit den Konfrontationen.
Ja.
So, nicht we come in peace, sondern sie respektieren niemanden, der sowas sagt.
Ja. Genau. Naja, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, da tun sich noch gewisse Dinge auf, weil gerade Rock und Lorel schon auch ganz, ganz, ja, die haben natürlich Persönlichkeit, was sonst die Klingonen nicht haben. Ja, glaubst du nicht?
Kann man so nicht sagen. Es gibt so viele Klingonen bei Star Trek. Das sind schon.
Ja, ja, klar. Eine Worf und so, klar. Das sind ja dann die dann auch in der Sternenflotte integriert sind.
Nee, nicht genau. Also zum Beispiel fand ich auch ganz toll, es gab in auch The Undiscovered Countries, glaube ich, der beste Star Trek-Film auch. So, kann ich nur empfehlen.
Ich habe den auch gesehen. Ich kann mich nur nicht erinnern, wie gesagt.
Da gibt es dann den Präsidenten, das heißt ein Kanzler bei den Klingonen, Gorkon, der quasi einfach, weil er verzweifelt ist, weil sein Imperium am Sterben ist, so Frieden mit der Föderation sucht. Und man mag diese Figur, finde ich. Man hat den Eindruck, dass er seine Karriere damit verbracht hat, viel Aufwand darauf verwendet hat, dass diesen Frieden mal herzustellen. Und als Gegensatz gibt es dann da diesen Admiral Chang, der dann auch total fasziniert ist von der menschlichen Kultur, aber eigentlich schon dann diesen Konflikt versucht weiter zu beheizen, der auch den ganzen Shakespeare zitiert und behauptet, Shakespeare wäre ein Klingone gewesen.
Großartig.
Ja.
Also, nur mal so ein paar tolle Figuren zu nennen.
Ja, okay. Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen. Also das ist schon sicherlich richtig, nur ich habe jetzt halt diesen Film nicht genug auf dem Schirm und ja.
Also mir fallen bestimmt noch mehr Klingonen ein, die toll sind.
Ja, klar. Ja. Aber sind wir schon durch mit den ganzen kulturwissenschaftlichen
Aspekten? Also da kann man mit Sicherheit noch viel, viel mehr rausholen. Das waren so die Dinge, die mich so angesprungen haben beim Gucken. Und also wie gesagt, ich hänge mich halt immer noch ein bisschen an dem Klingonen-Design auf und frage mich, warum wird da jetzt gerade diese primitive Trope, die es bei mir zumindest aufruft, warum ist die gerade anscheinend interessant? Also weil irgendwie, ich meine, Wir haben auf dieser Welt wahrscheinlich so ziemlich jedes nicht westliche Volk erforscht. Das sind auch keine Feindbilder mehr. Das finde ich einfach, da bin ich noch zu keinem Schluss gelangt. Das ist einfach so ein Punkt, der mich irgendwie da nach wie vor beschäftigt und anpiekst. Und ich bin total gespannt, ja, wie das jetzt im Laufe der weiteren Serie weitergeführt wird, ob wir eine Erklärung dafür bekommen, warum die so aussehen. Und ich hatte nur auf Wikipedia auch gelesen, dass es dem einen Macher wohl sehr, sehr wichtig gewesen wäre, die Klingonen irgendwie neu zu designen. Und
ich verstehe auch, warum. Also wir kennen jetzt die Klingonen, wir Trekkies kennen ja die Klingonen schon seit einigen Jahrzehnten und wir haben uns eigentlich so richtig schon an Klingonen gewöhnt und auch, dass sie immer so sind und so aussehen. Mhm. Und irgendwie sind sie nicht mehr. Also wenn man jetzt Deep Space Nine und so gesehen hat, dann sind sie irgendwie nicht mehr so magisch fremd. Die sind nur noch so, also ich habe eine gute Metapher gehört, das sind so Piraten, Seeräuber, so ein bisschen rough Typen, mit denen man aber dann schon gerne mal ein Bier trinken kann und man hat einfach keinen Respekt mehr.
Okay.
Genau, das sollte neu,
ich kann mir vorstellen,
neu kalibriert werden, ja.
Dass man da irgendwas, was Neues, Fremdes haben wollte.
Mhm.
Klar, das macht natürlich auch das Austragen dieses Konfliktes viel leichter, als wenn da so jemand ist, den man irgendwie eigentlich auf ein Feierabendbier treffen würde. Also,
den man zumindest als Trekkie auf ein Feierabendbier einladen würde, weil man ja weiß, dass der einen nicht einfach so ohne weiteres umbringen würde, weil das ja unehrenhaft wäre.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Naja, klar, das ist schon. Gibt's denn da, ich meine, das ist ja immer diese gesellschaftskritische Sache. Ich habe ja auch mal einen Artikel verlinkt, der ist allerdings, man muss sagen, die Leute, die sowas machen, sind, kommen halt immer, also was heißt immer, aber viele von denen, die halt Science-Fiction, Gesellschaftskritik und so untersuchen und gerade auch das im Bereich von TV machen, das ist halt oft, also in vielen Fällen hier jetzt jedenfalls bei den Links, die ich gefunden habe, sind das Leute so aus dem katholischen Umfeld, warum auch immer. Ja. Deshalb muss man vielleicht ich habe es halt verlinkt, muss man halt vielleicht auch nochmal ein bisschen auch unter dem oder vor dem Hintergrund sehen, dass hier Leute sind, die doch vielleicht eher konservativ oder konservative Werte vertreten. Aber ist nicht eigentlich für Star Trek sowieso immer schon, also das kann ich natürlich dann auch nichts fragen, das wichtig gewesen, dass es auch um Gesellschaftskritik ging? Und ist die Frage jetzt dann mehr an Anne, kann man hier irgendwelche Parallelen zu derzeitigen Fragen, die man so diskutiert, was halt die Gesellschaft angeht, kann man da was finden? Denn ich meine, Science Fiction soll ja eigentlich immer so von der Definition her die Widerspiegelung der derzeitigen Gesellschaft sein. Also man versucht mit Science Fiction da der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, um eben zu sagen, guck mal, kann man sich nicht anders verhalten oder ist nicht, ne? Also so, solche Sachen halt. Ne? Also Science Fiction als Gesellschaftskritik, das ist ja eben gerade so ein Punkt. Ne? Und wenn man sich die großen Autoren anschaut, geht es ja oft darum, ne? Orwell oder Aldous Huxley und so, das sind ja alles Science Fiction, aber auch Bester und Dick und so. Da sind ja gerade Leute, die halt tatsächlich zwar irgendwas schreiben, was in der Zukunft spielt, da geht es aber immer um die derzeitigen Probleme. Ne? Also Umweltverschmutzung und Naturzerstörung und eben auch bei Enterprise früher der Kalte Krieg und so oder auch so die sexuelle Revolution in den 70er Jahren spielt ja bei Raumschiff Enterprise, also bei der Original Series, doch eine gewisse Rolle.
Naja, das Ursprungskonzept von Star Trek war halt, wir haben da dieses Raumschiff und mit dem können wir neue Zivilisationen treffen, die irgendwie dieselben Probleme haben wie wir.
Genau.
Oder noch extremere Variationen von diesen Kulturen, von diesen Problemen. Und dann gibt's immer diese Dreiheiligkeit von Spock, McCoy und Kirk. Und Spock ist so der logische, rationale Typ, während McCoy so der emotionale, auch laute Typ ist.
Mhm.
Also, wie sagt man, wenn jemand...
Ja, Kirk ist eigentlich eher laut. Und Kirk ist eigentlich mehr so der Draufgänger.
Kirk ist so der Draufgänger, der zwischen den beiden so ein bisschen moderieren muss.
Mhm.
Oder der dann am Ende die Rede hält, dass man ja nicht zu viel von dem einen und zu viel von dem anderen sein sollte.
Der Kirk ist eigentlich der Dumme.
Ja.
Also der McCoy sieht das Ganze natürlich auch wissenschaftlich, also so aus der Medizinersicht, aber irgendwie auch immer wissenschaftlich und überlegt eigentlich, also von daher emotional alleine nicht. Ja, Moment. Er ist halt im Gegensatz zu Spock, der alles versucht logisch zu machen, jemand, der halt eben, sagen wir mal so, den Human Factor da auch noch reinnimmt. Also tatsächlich auch das, also auch so Gefühlssachen noch.
Ja, wie kannst du das sagen? Das ist doch völlig herzlos.
Ja, ja. Und Kirk ist eben so da tatsächlich dazwischen und
also er macht und Kirk macht irgendwie, dass dann auch noch was passiert.
Ja, genau. Aber oft eben auch unüberlegt und spontan und gut, also so eine Konstellation haben wir ja jetzt hier nicht.
So, und diese drei treffen dann auf irgendwelche fremden Kulturen und lösen dann deren Probleme. we call it freedom and you will love it.
Ja, sie mischen sich da auch sehr ein.
Ja.
Ist ja dann später zurückgenommen worden, weil man dann diese oberste Direktive hatte, die sagt, nee, einmischen geht halt nicht. Das ist nicht gut, wenn die da immer gleich schon sehen, ah, da gibt's Raumschiffe und das kann man so und so machen. Ne, also wie gesagt, das wird ja dann später nochmal thematisiert. Und ja, wie ist denn jetzt hier? Also was?
Also ich finde es schon sehr spannend, wenn man sich jetzt irgendwie mehr so die einzelnen Charaktere anschaut. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Michael anschauen, dass wir eine schwarze Frau haben, die da eben einfach den Tag rockt, ne? Und oder auch gleich die allererste Szene mit ihr und Captain Georgiou, dass das überhaupt gar nicht weiter erklärt werden muss, warum da jetzt zwei Frauen in diesen, diesen hohen, also hierarchischen Positionen sind. Das finde ich schon, also deswegen meinte ich vorhin auch noch so ein bisschen utopisch. Also ich sehe noch nicht, dass das überall so selbstverständlich ist, aber dass das im Grunde genommen schon so eine Projektion ist, so da bewegt es sich hoffentlich irgendwie hin. Und auf der anderen Seite dann aber ja auch eine Problematisierung zum Beispiel an der Figur von Lorca, so, also eine Problematisierung von einer spezifischen Männlichkeit, die eben da, glaube ich, auch gerade zu kämpfen hat. Also der ja sehr, ich mach mein Ding und ich setze mich sogar über den Befehl des Admirals hinweg und mach hier meins.
Das stört mich, ja.
Genau, und dass da ja auch schon dran problematisiert wird, okay, wie gehen wir mit, und das sind ja nicht nur Männer, die sich so verhalten, aber wie gehen wir mit Männern in solchen Positionen, die wir ja leider nur noch gerade erleben, wie können wir damit umgehen und was hat das für Folgen für die Gesellschaft und wo sind, und eine andere Sache, die ich ganz spannend fand, die mir gerade noch einfällt, der Tyler heißt, der Lieutenant Tyler.
Ash Tyler,
genau. Ja. Dass der ja ein Charakter ist, der ja nun offensichtlich unter so einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Und dass das was ist, was ja, und ja auch aufgrund einer, also ich würde es Vergewaltigung nennen, das, was wir da zu sehen bekommen. Und das ist ja auch wieder was ist, was irgendwie, also dass eine Frau vergewaltigt wird in einem Film, ist nun leider irgendwie nichts Neues, in der Gesellschaft sowieso nicht. Mhm. Aber dass es eben sexuelle Gewalt gegen Männer gibt und ist ja nun eigentlich was, was irgendwie nach wie vor krass tabuisiert wird und sowieso nicht dargestellt wird. Ja. Und dass da eben nochmal so ein Punkt ist, so okay, auch Männer können Opfer von sexueller Gewalt werden, auch Männer können da extrem drunter leiden. Und dass diese posttraumatische Belastungsstörung mal weggeht von so einem, okay, Frauen haben die wegen sexueller Gewalt und Männer haben die, weil die irgendwie schlimme Dinge erlebt haben, weil sie gekämpft haben oder so. Also dass da mal so ein bisschen, ich ist ein bisschen extrapoliert, aber dass da eben so Dinge, so ein bisschen so Narrative so anfangen sich zu wandeln.
Ja, ja.
Also das finde ich da, glaube ich, spannend.
Das ist, was heißt anfangen sich zu wandeln? Also ich glaube, das ist ganz bewusst so angelegt. Also sie haben oft so ein Gegen-Narrativ und auch so ein Überraschungseffekt auch. Das fängt ja schon beim Vornamen von Michael an.
Genau.
Was dann aber als ganz normal immer dargestellt wird und auch bei den Zuschauern dann, glaube ich, sofort sich ganz als ganz normal etabliert. Aber ich denke, das ist bewusst so angelegt, dass man halt Dinge anders macht, als so die westliche Erwartung darstellt.
Auf Reddit gab es tatsächlich eine Diskussion, ob das denn überhaupt eine Vergewaltigung gewesen ist. Und war ich auch ein bisschen schockiert. Und dann war da so eine Diskussion, da ging es darum, ja, aber er hat das ja freiwillig gemacht, hast es nicht gesehen. Und dann, ja, also wenn du was machst, weil du dazu gezwungen wirst, dann machst du es ja nicht freiwillig. Und also wenn dir quasi mit dem Leben gedroht wird. Und ich fand es interessant, dass Leute sich plötzlich auf Reddit über sowas unterhalten, nachdem sie Star Trek geguckt haben, dass sie vielleicht zu dem Schluss kommen, dass das ja doch eine Vergewaltigung sein könnte.
Also genau, weil es ja nun wirklich, glaube ich, schon dieses sehr starke Narrativ gibt, denn man könnte gar nicht vergewaltigt werden.
Ja,
genau.
Der muss das ja freiwillig machen.
Genau,
ja.
Und ich denke, hallo?
Das ist sicherlich ein ganz, ganz interessanter Aspekt und und auch einer, der sonst zu kurz kommt. Deshalb ist, glaube ich, auch so eine Serie unheimlich wichtig, weil sie halt wirklich im Mainstream ist und weil das wirklich viele Leute sehen. Und wenn man viele andere Sachen anschaut, gut, es gibt natürlich so Serien, die aber dann speziell zugeschnitten sind auf ein bestimmtes Publikum, wo dann sogar irgendwie, wo dann Leute schwul sind und transsexuell und so. Und das ist aber, das ist aber nicht so im Mainstream. Und hier haben wir eine Mainstream-Serie, wo viele Dinge als normal dargestellt werden, die eben in unserer heutigen Gesellschaft noch immer alles andere als normal sind. Und je nachdem, wo man ist, vielleicht auch noch dann noch unnorm. Also richtig, richtig aufstoßen. Ne?
Ja. Ich bin auch froh, was du gesagt hast über dass wir da so ein, ohne nachzufragen, so ein Gesellschaftsbild sehen, was du erstrebenswert findest. Finde ich gut, dass du das so siehst, weil es könnte Leute, also ich habe Leute gehört, die das irgendwie vermissen, dass alles nur sehr plump ist. Also zum Beispiel wird jetzt kein großer Hehl daraus gemacht oder kein großes Problem daraus gemacht, dass er Paul Stamets schwul ist. Mhm. Und bisher ist Star Trek zum Beispiel um Homosexualität so ein bisschen rumgeschippert. Mhm. Es gab so Schauspieler, die haben sich gesagt, okay, ich spiele diese Figur schwul. Also gibt es zum Beispiel Garak, das sind meine Lieblingsfiguren. Aber das haben die Autoren nicht so richtig mitgemacht. Es gab eine großartige Folge, wo sie das, wo sie einfach dieses Thema Tabu in Deep Space Nine, also gesellschaftliche, wenn eine Gesellschaft ein Problem damit hat, dass du eine bestimmte Beziehung hast, und da haben sie auf eine tolle Art und Weise Homosexualität kauft. Da ging es um Trill, also wisst ihr, wer die Trill sind. Mhm. Es ist so ein Volk, die können quasi Erinnerungen an ein früheres Leben, an eine andere Person vererben, mhm. sozusagen. Also aber es ist ein Tabu in dieser Gesellschaft, dass man die Leben seiner vorherigen Hosts weiterlebt, dass man einfach keine neuen Erfahrungen macht.
Ja, ja.
Und da gab es dann diese Episode, da möchte dann doch jemand eine Ehe weiterführen aus einem früheren Leben. Mittlerweile haben sich die Geschlechter verändert und mittlerweile sind es zwei Frauen, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle in dieser Episode, zumindest nur für uns Zuschauer vielleicht.
Mhm.
Und das fand ich also ein bisschen doof, dass sie es nie direkter versucht haben. Oder dass sie dann zumindest so eine Geschichte erfinden mussten drumherum. Aber dass sie es trotzdem auf irgendwie eine geniale Art und Weise verarbeitet haben. So, ja, guckt mal, dieses Ding da, was ihr als ein Problem empfindet, das spielt ja eigentlich keine Rolle, sondern sie haben dasselbe aus einem anderen Grund, wo man sich dann vielleicht als Mensch fragt, was soll denn eigentlich so ein Tabu? Also hat vielleicht irgendwie eine Funktion, also es hat ja so eine innere Logik, so du möchtest, dass dieses Wesen eine viel Erfahrung in seinem Leben macht, aber es ist ja schon eine Beschränkung der Freiheit dieses Wesens.
Mhm. Ja.
Naja.
Ja. Ja, das sind wirklich, also das ist wirklich jetzt auch spannend, das so zu sehen, wie das dann auch ankommt. Also deshalb, man muss vielleicht nicht nur die Serie sehen, sondern auch bei Reddit und sonst was da mitlesen, um zu sehen, wie das dann eben auch tatsächlich angenommen wird. Deshalb, also das geht sicherlich über die reine Serie hinaus. Und von daher ist halt diese Sache mit den gesellschaftlichen Aspekten interessant. Deshalb finde ich auch solche Artikel interessant, auch wenn die dann von konservativen Katholiken kommen, ne, wie die damit umgehen. Und nun ist dieser Artikel geschrieben worden 2009, also lange vor Discovery, aber oh, das ist ja schon mal auch ein Einstieg und jetzt wäre es natürlich noch interessanter, die entsprechenden Artikel zu lesen mit in Bezug auf Discovery. Ja. Gut, aber jetzt nochmal, weil ihr das jetzt alles, das Star Trek-Universum so toll fandet. Ich meine, ich finde es auch immer etwas bedrückend, dass es da ja um Krieg geht und dass es die Sternenflotte ist und dass wir da Soldaten sehen, ne, auch so richtig so durchorganisiert mit Offizieren und Hierarchie und so. Und da frage ich mich eben auch, ne? Also ich finde eigentlich Offiziere und Hierarchie unangenehm. Ja. Und ich finde auch so alles, was mit Soldaten zu tun hat, irgendwo unangenehm. Und da weiß ich nicht, ob das
Also da finde ich auch der Konflikt, der sich da so abzeichnet mit diesem, also weil die ja erst ein Forschungsschiff, so wie ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist.
Und das dann ja sozusagen so hintenrum umgemodelt wird und
genau.
Da ja schon auch in der Figur von dem Paul Stamets so ein bisschen verhandelt wird. Wie weit bin ich denn eigentlich verantwortlich als Wissenschaftlerin für das, was ich produziere? Und was kann man eigentlich damit auch für einen Scheiß machen? Ne? Also auf gut Deutsch.
Genau. Und ich denke, das wird auch noch großes Thema werden, denn wir sehen ja gerade, dass das schiefläuft mit dem Sporenantrieb. Und das ist, ich glaube, da steckt wirklich was drin, dass gerade diese Sache mit dem ethischen Anspruch oder Ethik und Wissenschaft, das ist, glaube ich, auch noch ein großes Thema, was wir bisher nicht so richtig hatten. Ja, also die Sache ist halt wirklich zwischen Forschung und Militär, das ist schwierig. Also an sich, glaube ich, ist so eine militärische Forschung ja dann auch nochmal besonders problematisch, denke ich. Wie ist das sonst? Wir haben mal immer eigentlich, ne? Das geht immer alles immer um die Starfleet. Star Trek ist immer Sternenflotte.
Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber schon in der ersten Serie wurde irgendwie das so dargestellt, als ob die Sternenflotte eine militärische, organisierte Forschungs- und Verteidigungsstreitmacht ist. Mhm. Nicht nur Verteidigung, sondern auch ich schätze mal so, sie machen auch so Infrastruktur für die Föderation, Versorgung, Versorgung von Kolonien und so weiter.
Mhm.
Und wird nie so richtig erklärt, wie man eigentlich, ist irgendwie schon ein seltsames Konstrukt, so. Wir sind Forscher und wir haben Ränge und, es gibt jetzt konkrete Wissenschaftler, die außerhalb dieser ganzen Organisation dann stehen oder trotzdem dann mit denen arbeiten. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass wir einen Forscher oder einen Wissenschaftler haben, der nicht damit glücklich ist, dass die Sternflotte damit irgendwas mit deren Technologie macht. Das gab es zum Beispiel auch im zweiten Star Trek Film.
Ja.
Weil die offenbar Angst haben, dass diese möglicherweise in Waffen als Waffe benutzen können
werden. Ja,
Und das passiert ja dann auch in Discovery.
Ja, was ich mich ja immer frage, ist, wie ist eigentlich das normale Leben in der Zukunft? Ja,
das stimmt.
Ja, da musst du Deep Space Nine gucken.
Ja, Deep Space Nine, okay. Deep Space Nine, das stimmt. Deep Space Nine ist natürlich schon mal ein bisschen anders.
Mhm.
Obwohl auch da die Sternenflotte sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Ja, es ist ganz interessant, weil damit, dass sie sich so auf dieses Militärische konzentrieren, blenden sie natürlich alles andere aus. Wo kriegen die eigentlich ihre Ressourcen her? Was essen die? Also all diese Geschichten, weil es ja sozusagen diese Oberstruktur gibt, die all das stellt, die ja im Grunde genommen die Gesellschaftsordnung stellt, wenn wir jetzt uns wirklich nur auf das Schiff konzentrieren. Also ich musste gerade denken, auch Star Wars ist ja, da steckt der Krieg ja auch im Titel. Also hatte ich mich neulich, nachdem ich im Kino war, auch gefragt, so warum eigentlich diese krasse Faszination mit Kriegsgeschichten, also die einfach die ganze Zeit unten drunter liegen. Und also können wir uns nicht eigentlich so glücklich schätzen, dass wir zumindest hier im Moment genau dem eben nicht ausgesetzt sind. Und es gibt ja diverse andere Konflikte, die man filmisch darstellen kann. Warum muss es dieses riesige Metathema sein, im Grunde genommen.
Also schon sehr stark da auf das Militär konzentriert. Und das ist eigentlich also einfach die Frage, wie das Zusammenleben ist. Aber ich meine, bestimmte Sachen, die du angesprochen hast, sind ja beantwortet. Also zum Beispiel, wo das Essen herkommt.
Das obwohl
auch nicht wirklich klar ist, wo die Ressourcen herkommen. Also sie haben diesen Replikator, der das Essen herstellt. Aber die Frage ist, wann tut da mal jemand was rein? Denn ich meine, das ist ja nun einfach, dass wenn man nichts reintut, kann nichts rauskommen.
Also sie sammeln Material für diesen für diese Technik, da gibt's so ein schönes Zitat, sie haben irgendwie nicht mehr genug Energie, auf Voyager hatten sie nicht genug Energie, um irgendwie was, damit die Captain seinen Kaffee jeden Morgen trinken kann, und dann haben sie Nebel gefunden, hier sind Ressourcen, die wir benutzen können, und sie meinte, there's coffee in this nebula.
ja.
Sehr schön.
Ja. Es geht ja nicht nur um Energie, sondern allein aus Energie kriegt man keinen Kaffee.
Nee, die Idee ist, dass man Energie in Materie und Materie in Energie umwandeln kann.
Okay, also so.
Also wir sind so hochentwickelt, dass wir das können.
Ich dachte, es wird Materie umgewandelt durch Energie. Also dass man halt irgendwie da so einen Rohstoff reintut und das wandelt das so um die Moleküle und so, dass man da halt Vitamine und alles und Geschmack und so drin hat. So dachte ich, geht das
ein. Ja, so ist das auch. Also,
ja, aber dann wird nicht aus Energie Materie.
Na, das ist die Idee hinter dem Replikator, glaube ich. Also sie könnten damit irgendwie Atome wieder zusammenbauen.
Da braucht man aber erstmal die Atome.
Ja. Ja, die haben sie ja dann scheinbar irgendwie. Haben ja große Deuterium-Tanks auf dem
Kopf. Ja, Deuterium-Tanks, genau. Ja, okay. Ja, okay, wenn es damit geht. Ja.
Stell ich mir auch so einen Garten.
Ja, es ist nur noch nicht so weit. Die Technik ist noch nicht so weit.
Ja, irgendwann geht das.
Mhm. Ja. Ja. Wobei natürlich einfach nur so eine Technikgläubigkeit hilft mir schon was auch nicht. Aber
ich glaube, das ist zumindest die Idee, dass wir irgendwann so weit entwickelt sind, dass wir das können.
Ja. Ja, okay. Ja, dann haben wir doch auch diesen Aspekt des Star Trek-Universums abgehandelt.
Aber um das nochmal zu sagen, die Menschen im Star Trek-Universum sind nicht alle im Militär. Also es gibt genauso klar. Bäcker und Restaurantköche und Schriftsteller und Journalisten. Das
sieht man ja besonders bei Deep Space Nine.
Das sieht man ja ganz besonders bei Deep Space Nine.
Die halt Handel treiben und sonst was alles machen. Mhm. Bei der jetzt jedenfalls sieht man wenig andere. Also ja. Da auf der.
Na, das liegt da auch daran, dass der Handlungsort ein Raumschiff ist, ein militärisches Raumschiff.
Naja, gut. Das hätte man ja auch rein Forschungsraumschiff nehmen können. Wäre auch aufgegangen. Es wäre eigentlich, die Geschichte wäre auch möglich gewesen. Gut, da hätte ein Forschungsraumschiff hätte nicht so viel um sich geschossen. Okay. Das stimmt. Ja, also das fehlte dann. Ja, da hat man da vielleicht nochmal den Action-Aspekt.
Also ein häufig wiederkehrendes Meme ist auch, dass es, also wir haben da ja eine Utopie irgendwie. Ja. Menschen leben in einer diversen Gesellschaft für die Allgemeinheit sozusagen. Und es gibt immer wieder dieses Meme, dass du musst irgendjemanden haben, der diese dreckigen, unmoralischen Dinge für dich tut, wenn du so leben willst. Und solche Figuren gibt es dann immer wieder und Lorca ist definitiv einer von denen.
Naja, definitiv, wir wissen noch nicht
oder genau, vermutlich.
Schilde für, ne? Also
er ist bereit, Opfer zu bringen,
genau.
Die man eigentlich moralisch nicht.
So. Wobei dann natürlich auch noch die Situation ist, dass wir nicht genau wissen, Opfer zu bringen, naja, for the greater good, was aber möglicherweise problematisch ist. Ja. Das kennen wir noch nicht, das greater good. Oder beziehungsweise es ist möglicherweise immer problematisch für irgendwelche hehren Ziele da Opfer in Kauf zu nehmen. Ja. Jetzt würde ich nochmal sagen, gibt es denn noch irgendwelche Themen, die wir nicht berührt haben, die vielleicht noch wichtig sind für das Verständnis gerade von Discovery?
Denke.
Naja, gut, dann.
Also ich meine, wir haben jetzt schon über das Aussehen der Klingonen geredet und dass ja, gut, alles das viel ist, zu modern aussieht und
ist,
ja. Die Uniformen nicht stimmen und also was halt so Trekkies stört wahrscheinlich. Und ich habe auch, es gab ein schönes Foto, da hat jemand hat einer von den Schauspielern, schätze ich mal, auf Instagram ein Foto geteilt, wo jemand in so klingonischem Make-up war, wo sich das war die Schauspielerin Cole, also der Schauspieler von Cole und die die Foltermeisterin. Sie haben sich umarmt und das war dann so ein schönes, wir haben uns lieb. Und dann hat aber ein Trekkie hat dann dieses Bild genommen und einfach Haare dran gemalt an die Klingonen. Ah, I feel better now.
Ja, klar. Ja.
Ja, also viele haben halt ein Problem damit, dass das nicht, dass das visuell nicht konsistent ist. Was man zum Beispiel bei der, Enterprise ist eine Serie, die die nach der Originalserie produziert wurde, aber vor der Originalserie spielt. Und sie haben versucht, das ganze Design von dem Raumschiff so zu gestalten, dass es irgendwie älter aussieht als ein Set aus den 60ern, aber irgendwie moderner als alles, was wir heute haben.
Ja.
Und das ist ein ziemlicher Spagat.
Das ist auch nicht immer gut gelungen.
Das ist auch nicht immer gut
weil gelungen. Weil sie teilweise modernere Geräte haben als dann auf der Enterprise.
Ja. Zumindest modern aussehen. Ja. Man fragt sich überhaupt, warum sie mehrere Geräte mit sich rumtragen.
Naja, was ich sehr schön finde an Enterprise, also dieser Zwischensee, also dieser spätgedrehten über das, was früh ist, also wo der Captain Archer heißt, deshalb eben immer Bezug auf Captain Archer. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie halt bestimmte Techniken noch nicht haben und erstmal sehen müssen, wie man das entwickelt, wie man damit umgeht. Also
sich damit anfreunden.
Genau, insbesondere finde ich halt die Exolinguistin sehr gut, weil die Exolinguistin natürlich sich Gedanken machen muss, wie man mit Außerirdischen spricht. Und das ist etwas, was mich in Science-Fiction-Filmen insbesondere immer ärgert, dass die immer alle Englisch sprechen. Ne? Und zwar, also dass sie untereinander alle Englisch sprechen, das kann man ja noch nachvollziehen. Da hat man sich irgendwie drauf geeinigt, dass man jetzt auf der Welt irgendwie Englisch spricht, im Zweifel. Aber dann die Außerirdischen auch gleich alle so, die können dann alle schon Englisch. Ne? Und das ist halt irgendwie ganz seltsam. Und das finde ich gut, dass das eben dann auch mal thematisiert wird. Man braucht es halt in Star Trek später nicht mehr, weil sie den Universalübersetzer haben. Wobei auch da die Frage ist, ob das immer auch so funktioniert. Und da gibt es ja auch irgendwo eine Folge mal, wo das dann doch nicht funktioniert. Einmal so eine Folge, wo die alle in irgendwelchen komischen Metaphern reden, was aber letztlich auch blödsinnig ist, weil man das natürlich auch übersetzen könnte, wenn man es weiß. Hinterher wissen sie ja, wie es geht, dann könnten sie das ja in ihren Universalübersetzer auch einbauen. Das ist nicht ganz schlüssig, weil das Problem mit Metaphern ja auch sonst besteht. Und dann gibt's noch mal irgendwie eine andere Folge, weil, wie war das noch? Da ist auch noch irgendwie was, dass die dann auch noch, dass irgendwas nicht geht, was, ich weiß es nicht mehr genau. Und das wird halt bei der Archer Enterprise halt wirklich nochmal so aufgearbeitet mit der ganzen Schwierigkeit, sich mit Außerirdischen zu verständigen und so. Und das finde ich halt sehr spannend. Und hier, ja, hier ist es dann auch.
Es ist, glaube ich, so ein klein bisschen angelegt in Michaels Charakter, weil sie ja so Xen, also sie nennt sich ja Xenoanthropologin auch, aber sie machen irgendwie relativ wenig daraus, habe ich das Gefühl. Also weil dann wirklich dieser militärische Aspekt das ganz schnell in den Hintergrund drückt.
Ja.
So.
Ja.
Also es wurde auch schon verlautet, dass nicht die gesamte Serie einen Krieg mit den Klingonen zeigen wird. Mhm. Ich vermute sogar, dass das jetzt schon zu Ende ist. Das wurde ja auch so ein bisschen angedeutet, dass dieser Konflikt jetzt eigentlich zu Ende ist. Und jetzt kommen wir was, worauf ich eigentlich die ganze Zeit warte. Neue Welten entdecken und so.
Mhm. Ja.
Was mir auch am meisten Spaß macht eigentlich an Star Trek ist.
Naja, das ist einfach an sich ein guter Punkt bei Science Fiction, dass halt immer wieder Sachen kommen und die eben so mind-boggling sind, dass, weil man halt plötzlich auf Dinge gestoßen wird, über die man sonst nicht nachgedacht hätte. Weil das eben so Situationen sind, die man natürlich als jemand, der sowas schreibt, gut herbeiführen kann, weil ja eben praktisch die ganze Welt neu erfunden wird. Ja, und da gibt's dann halt tatsächlich interessante Ideen. Also gerade jetzt in der vorletzten Folge mit dem Planeten, mit diesem Harmonieplaneten und so.
Pavo heißt der Planet.
Pavo, genau.
Die Pavana.
Die Pavana. Ja, das ist natürlich schon so ein Ding, ja, was tatsächlich anregt, mal darüber nachzudenken. Was ist eigentlich Harmonie oder wann besteht diese Harmonie und so. Das ist ja alles auch nicht so selbstverständlich, ne? Und ich finde, es wird da auch leider, da hätte man noch mehr in die Tiefe gehen können. Ja.
Auch bei den Pavanern würde ich davon ausgehen, dass wir nicht das, also sie haben ziemlich viel Mühe darauf verwendet, sie vorzustellen. Ich glaube nicht, dass sie mit einer nach der nächsten Folge weg sind.
Genau, die sind nicht weg, weil das ja jetzt gerade auch, also bis gerade eben war man ja neben dem Planeten Pavo. Jetzt weiß man ja nicht, wo genau sie hin sind. Und so, deshalb, also das denke ich, könnte tatsächlich auch noch eine Rolle spielen. Ja, das weiß man immer nicht, ob sie Mühe aufwenden und dann das doch nicht ausgenutzt wird oder. Das ist immer die Frage. Und dass die Klingonen weiter eine Rolle spielen werden, das ist ziemlich klar. Bei den anderen weiß ich das wirklich nicht. Ob das nur so eine einzelne Idee war. Und so kann man damit schlecht vorhersehen.
Also ich glaube, der klingonische Arc geht jetzt auf der Discovery weiter in dieser unbekannten Region, wo sie jetzt scheinbar gefangen sind.
Ja.
Da gibt es die Gelegenheit, noch mehr über die Klingonen zu erfahren, würde ich sagen.
Sicher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da muss man natürlich wissen, was jetzt los ist mit Stamets. Das ist ja auch unklar. Das war ja sozusagen der Cliffhanger, dass er da irgendwie mit so weggedrehten Augen da rausgekommen ist aus der Steuerungskabine. Und ja, das wird natürlich auch nochmal spannend. Und natürlich der ethische Konflikt da mit seinem Lebensgefährten, der ja Sachen gemacht hat, die nicht erlaubt sind. Und ja. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, dass wir diese Folge schnell online kriegen können, sodass sie dann auch noch vor der nächsten Folge, das heißt also schon am Wochenende online ist. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wäre gut, weil wir dann genau den Stand haben und die Leute das hören können an dem Stand, wo sie sind. Und hoffentlich jetzt nicht zu sehr gespoilert wurden, aber ich denke, das hat ja sowieso fast jeder gesehen. Von daher, ja. Gut. Dann vielleicht noch zum Schluss. Ich wollte ja eigentlich auch noch über The Orville sprechen. Da muss ich aber jetzt eine Extrasendung machen, weil ihr das beide nicht gesehen habt. Gut, es ist nicht so leicht zu sehen in Deutschland. Das ist ja der andere Ansatz, Star Trek fortzusetzen. Auch mit neuen Uniformen. mit Jacken im Übrigen. Also auch ganz interessant. Und auch faszinierend, weil es sehr stark in den Episoden um eigentlich Probleme, um aktuelle Probleme der Politik und Gesellschaft geht. Also es gibt zum Beispiel, die kommen da zum Beispiel auf einen Planeten, wo die Außerirdischen, die sehr menschlich aussehen, sich alle gegenseitig bewerten müssen. Die ganze Gesellschaft beruht darauf, dass sich Leute bewerten. Also auch so die Gerichtsbarkeit. Also man wird halt verurteilt, wenn man zu negativ bewertet ist. Dann ist halt, kommt die Polizei. Also alles geht über dieses Bewertungssystem, die gesamte Justiz und letztlich auch die Demokratie. Und das ist, fand ich auch ausgesprochen interessant vor dem Hintergrund dieser ganzen Bestrebungen, zum Beispiel in China oder auch hier, ne, mit Facebook und so, Leute zu bewerten und Verhalten zu bewerten. Und das finde ich also auch, war sehr, sehr spannend. Und da sind auch sehr viele auch so, ja, es stößt vielleicht Leute ab. Erstmal, weil es auch wieder sehr altmodisch und billig ist, also mit gemalten Kulissen und so. Also nicht so toll mit Eye Candy. Und weil es, weil so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, es ist, es hat einen schwierigen Humor. Okay. Es sind ab und zu so Sachen drin, wo man denkt, das war jetzt so ein bisschen auf dem Schenkelklopfer-Niveau.
Ich stelle mir das so ein bisschen wie Galaxy Quest vor. Kennst du Galaxy Quest?
Nee, kenne ich nicht.
Das war so eine Star Trek-Parodie, die aber sehr liebevoll gemacht ist.
Mhm.
Aber so ein bisschen kindischer Humor teilweise, aber ansonsten sehr liebevoll gemacht. Kann ich dir mal schicken.
Ja.
Mhm. Ah. Ja, guck den, der ist gut.
Kato sagt gerade, wir sollen den Stream neu starten. Es ginge jetzt. Er hätte einen Fehler gemacht. Okay, das nützt aber jetzt nicht sehr viel. Wir sind ganz am Schluss. Ja, gut. Also, gut. Jetzt wissen wir wenigstens, warum es nicht funktioniert hat. So, der andere Punkt. Also es gibt diesen Slapstick-artigen Humor, den ich schwierig finde. Der kommt nur manchmal, also zum Glück nicht immer. Und es gibt noch eine Art von Humor, die gewöhnungsbedürftig ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt wie Seinfeld oder noch mehr ausgeprägt, auf Deutsch heißt es Lass es Larry, also auf Englisch Curb Your Enthusiasm.
Ich kenne letzteres nicht.
Das ist so eine Serie, die hat einen ganz bestimmten Humor, der manchmal so als jüdischer Humor bezeichnet wird, weil der sehr viel mit, also in den jüdischen Witzen kommt das oft vor. So ein Humor, wo man vielleicht nicht lachen kann, weil man mitleidet und weil man denkt, meine Güte, also es wird halt überzogen manchmal, so wird manchmal ins Absurde gesteigert, wie jemand halt soziale Fehler macht. Und dann denkt man, Mensch, jetzt hör doch auf, deshalb Curfew Enthusiasm, so, da lass es, Larry. Ist doch gut, du hast doch dein, und es wird halt immer, und es geht dann schief. Also es gibt so eine Szene, die kann ich jetzt ohne viel zu spoilern ja mal nennen, also jetzt gerade in der letzten Folge der ersten Staffel, da geht's halt, da hat der Captain halt irgendwie gerade frei und möchte jetzt irgendwas unternehmen mit der anderen. Aber zu wem auch immer geht, die haben alle schon was. Und dann geschieht etwas, was ihr vielleicht auch kennt aus dem normalen Leben. Er geht dann sozusagen, weil er unbedingt was unternehmen will, zu Leuten, mit denen er sich vielleicht jetzt nicht so spontan treffen würde, die er nicht so gut kennt. Und das geht natürlich prompt total schief. Also diese Situation, man geht aus und weil sich das nicht anders findet, gehe ich da mit einer großen Gruppe von Heteromännern aus und dann fangen die plötzlich an, irgendwelche Dinge zu erzählen, die ich nicht so ertrage. Sowas, also natürlich mit Außerirdischen und komplett absurd, aber das sind halt so diese, wo man dann wirklich denkt, Mensch, hättest du jetzt nicht, musste das sein? Und diese Art von Humor kommt eigentlich auch mindestens einmal in jeder Staffel, wo man denkt, jetzt nicht, und dann passiert es. Und das, also ich mag das so ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten nicht ankommt, weil die sagen, nee, ich will jetzt ja unterhalten werden und will jetzt nicht sowas haben, wo ich mich dann wiederfinde in meinen Fehlern und da sehe, was passiert, wenn, das ist vielleicht problematisch. Also ich glaube, das ist eine Serie, die auch sehr umstritten sein wird, obwohl sie, glaube ich, sehr stark an das eigentliche Star Trek anknüpft. Und halt in jeder Folge geht es eigentlich um uns. Also es ist immer eigentlich eine ganz deutliche Widerspiegelung der derzeitigen gesellschaftlichen Debatten. Und das ist, glaube ich, bei Science Fiction immer der Fall. Nur geht es halt unter der spannenden Storyline und so manchmal so ein bisschen unter. Und das ist vielleicht bei Discovery auf der einen Seite das Problem, auf der anderen Seite das natürlich auch, was es dann auch besser für den Mainstream macht und vielleicht auch interessanter, weil es subtiler ist.
Ja.
Also das finde ich auch sehr gut, dass eigentlich solche Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Themen bei Discovery offenbar sehr subtil ist oder was heißt subtil, sind eben viele Sachen eben einfach, ja, wie sagt man, taken for granted. Das sind einfach Sachen da, also jetzt als banales Beispiel, Sache mit dem männlichen Vornamen. Das ist eben so. Das hinterfragt dann auch hinterher keiner mehr. Und das finde ich eigentlich total, irgendwie ansprechend, dass eben so Sachen einfach, mal so gemacht werden. Also es hat auch einen intellektuellen Anspruch bei Discovery, den man wirklich, den man auch hinnehmen muss und mit dem man sich dann auch auseinandersetzen muss. Und das finde ich eigentlich gut. Also zusammenfassend kann man sagen, wir sind alle Fans und schauen weiter und schauen uns das auch als ein zweites oder drittes Mal an.
Nee? Nein, sowieso, klar.
Ja, okay. Anne, würdest du denn jetzt mal andere Star Trek-Serien ausprobieren? Oder hat dich Discovery jetzt so verschreckt, dass du
Nein.
sagst?
Nein, verschreckt sowieso nicht. Ich bin eigentlich schon neugierig. Hm. Aber ja, ich gucke es jetzt erstmal zu Ende. Ich bin auch wirklich jetzt gespannt. Also ich bin jetzt auch drin. Und gerade wenn ich dann erstmal angefangen habe, das so ein bisschen auseinander zu pflücken, dann will ich ja irgendwie da auch nicht auf halber Strecke aufhören.
Ja, ja.
Ich bin dem Ganzen jetzt deutlich offener, als so, wie als ich angefangen habe und so ein bisschen dachte, naja,
ja,
mal sehen.
Ja, ja. Na, du kannst ja sogar deine Interessen in der Kulturwissenschaft vielleicht noch was draus machen. Dann, ich meine.
Und dann kann man eine Seminararbeit damit füllen.
Genau, eine Seminararbeit. Ganz genau, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich denke, man sollte das wirklich tun. Also, dass man da anfängt, so Forschungssachen mal in die Welt zu setzen, die ja dann weiter aufgegriffen werden können. Und was dem einen die Seminararbeit ist, für den nächsten die Doktorarbeit oder ein Buch oder so. Ne? Also, muss halt irgendwann mal anfangen damit. Und ich würde das alles auch sehr gerne lesen.
Es gibt unzählige Arbeiten.
Ja, zu Star Trek, aber zu Discovery gibt es noch nicht viel. Discovery ist noch mal ein bisschen anders, das muss man ja auch mal sehen. Das hatten wir ja hier auch thematisiert. Also von daher, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. War sehr spannend hier mit euch und dann schauen wir mal, wie es die Hörer finden werden.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen und für die Diskussion. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.